Ja, hallo? Spreche ich hier mit der neuen Mitfahrgelegenheit, die man buchen kann? Hallo? Sind Sie überhaupt am Telefon? Ich müsste ja abgeholt werden.
Ich mache Ihnen ein Angebot, das Sie nicht ablehnen können.
Ja, okay, das ist gut. Das ist schon mal gut. Ich würde Ihnen die Adresse geben und dann können Sie mir das Angebot stellen. Ja, wäre das gut? Es ist ziemlich dunkel hier und kalt und nass und hier laufen so schräge Typen rum und Sie sind die Einzigen, die jetzt noch verfügbar waren.
Irgendwann, möglicherweise, aber auch nie, werde ich dich bitten, mir eine kleine Gefälligkeit zu erweisen.
Ja, okay, das ist, ich kann ja mal einen Kuchen mitbringen oder so, wenn Sie das meinen, auch wenn ich das normalerweise nicht für jeden mache. Aber kann ich jetzt die Adresse schicken? Das wird langsam hier echt unheimlich.
Höre auf zu heulen und sei ein Mann.
Okay, also erstmal bin ich eine Frau. Ich weiß nicht, ob Sie das mitgekriegt haben. Und zweitens heule ich ja auch nicht wirklich rum. Es steht aber auch auf Ihrer Website, dass Sie einen überall und zu jeder Uhrzeit abholen können. Also heule ich nicht rum, sondern ich will nur Ihren Service. Also holen Sie mich jetzt ab?
Irgendwann mal, irgendwann war's besser und dann kam schon heute und jetzt ist es nicht mehr so gut, wie es irgendwann mal war.
Klingelingelingelingeling.
Ja, hallo?
Schön, grüß Gott, servus. Wir rufen ja an, aus bisschen weiter weg. Ist ja, kennen Sie das? Österreich.
Österreich, ja, habe ich schon gehört. Wer ist denn da dran eigentlich? Also hier ist Wendy, hi.
Hallo, hier ist das zweite Brollo, ich von der Silvana. Die ist gerade in die Ja, mein altes Ego hat dich gerade angerufen.
Ja, hi. Schön, dich kennenzulernen.
Hallo nach Berlin. Hallo, mein zweites Proll-Ego. Oh Gott, hoffentlich werde ich niemals mit so viel Dialekt wieder reden. Grüße nach Berlin.
Jo, Grüße nach Österreich. Wie läuft's?
Gut läuft's hier in Österreich. Wir nehmen halt, wie gesagt, es ist ja nicht eine Sondersendung, aber nur mal allen da draußen, so sind wir. Es gibt keine Sommerpause bei uns. Selbst im Hardcore-Urlaub nehmen wir für euch diesen Podcast auf, ja?
Ja, Mann, Sommerurlaub ist, weißt du, Sommerpause ist so für Anfänger.
Für Laschis. Das sind für Leute, die schon mehr als 100 Abonnenten haben.
Richtig. Nur die Harten kommen in den Garten.
Richtig, wir müssen auf jeden Fall bluten dafür, dass sie unsere Fans am Start bleiben. Und heute ist nicht nur total abgefahren, dass ich quasi diesen Podcast machen kann, von der eigenen kleinen Wintergarten, in dem ich gerade sitze, mit Ausblick auf den Berg, der mittlerweile im Dunkeln liegt, und der kleinen Stadt und ich sehe die Kirche unten, sondern ich sitze auch nicht alleine hier. Wir haben heute nämlich mal wieder einen Gast für euch in der Sendung.
Muss ich das so vorstellen?
Du darfst was sagen, ja? Sag Hallo, Gast.
Also ich bin das die seriöse Begleitung vom Alter Ego von Silvana und ich bin Anjuli.
Hi. Yay. Yeah.
Yay.
Hi. Yay.
Also wir kennen...
Muss auch jemand vernünftig sein hier.
Ja, genau.
Ja, wenigstens einer.
Nicht einer, der sich benehmen kann.
Ja, ja.
Ja, das stimmt allerdings. Ich glaube, Anthony hat sich auch vor ein bisschen schon für mich geschämt, weil ich mir dreimal erklären haben lassen. Also das ist hier ganz kurz. Man muss wirklich, wer unsere Instagram-Stories verfolgt, wird sehen, dass ich ein paar gemacht habe. Mann, ich war noch nie in so einem fucking abgefahrenen Hotel. Das ist hier 4 Sterne, das ist ein riesiges Resort. Und ich habe das damals mal in einem Kurzfilm gesehen, beim Kurzfilmfestival in Dresden. Und ich dachte, Alter, ist das geil hier. Riesiges, wirklich riesiges Resort. Wir haben ein absolut abgefahren geiles Zimmer. Wir kamen hin zum Abendessen, ja, und ich habe unten an der Rezeption zweimal nachgefragt, ob das richtig ist, dass ich Buffet essen kann und ein Gängemenü bekomme. Das musst du dir mal vorstellen. Man kann Buffet und Gängemenü. Krass, ich habe mich wie im Himmel gefühlt. Und die so, ja, das beides. Und
die waren so Anfänger,
ja. Wir haben eine Bademäntel, wir haben geile eigene Schlappen und dann sind wir da hingekommen und waren also gleich so rein, wie man das ja kennt, ne? So Buffet, wir suchen uns jetzt einen Sitzplatz Und alles war mit ganz, ganz viel Besteck bedeckt. Und
wie bei Pretty Woman, wo sie da am Tisch sitzt und nicht weiß, wie sie sich durch ihr Besteck essen soll. So war es ein bisschen bei uns.
Ja, das stimmt, genau. Wir waren kleine Pretty Womans. Und wir sind auch so rumgeschlichen und dachten so, wir setzen uns auf irgendeinen freien Platz. Aber die sind ja alle mit quasi Nummern der Zimmer schon vergeben und reserviert, ne? Und man hat sie so richtig wieder rausgefischt und zurückgeholt. So.
Oh nein.
Das Proletariat. Und also ganz kurz, bevor wir noch weitermachen, weil das ist wirklich wichtig, weil ich bin sehr aufgeregt. Ich bin immer sehr aufgeregt, wenn ich so einen Luxus erlebe. Also das ist sehr positiver Luxus. Ja, das ist kein so Schickimicki-Kram, es ist einfach nur geil, weil es gibt geiles Essen. Es gab wirklich vorhin ein Fünf-Gänge-Menü. Wir haben quasi drei...
Und auf einer Spanplatte serviert. Ja, ja. Eine Spanplatte, eine Schieferplatte, eine graue Schieferplatte.
Ja. Oh wow, auf den Sachen, auf denen mein Vater früher geschrieben hat in der Schule.
Ja, genau, die haben sie billig aufgekauft.
Ja, ich denke auch.
Aber es gibt so kleine Speisen halt, es sind halt auch nicht viel, ich hatte erst voll Angst, dass ich nicht satt werde und so. Und diese Weinkarte, genau, dann, wir waren komplett überfordert. Wie gesagt, ich muss mir dreimal klären lassen, dass ich jetzt wirklich alle Gänge nacheinander essen kann und dann nochmal zum Buffet gehen kann. Und dann hat natürlich der Kellner wieder eine Weinkarte gefahren, da war ich noch überfordert da. Und dann war der auch überfordert, wen er die Weinkarte geben soll.
Genau, er war nämlich überfordert, weil wir zwei Frauen waren und kein Mann dabei war, dem er jetzt die Weinkarte hätte geben können. Und dann hat er direkt gefragt, wer ist jetzt hier die Chefin? Und dann hat er gemeint, sind beide die Chefin, aber ja, er hätte einfach zwei Weinkarten mitbringen können.
Na, aber weißt du, das ist auch alles rationiert. Weißt du, Weinkarten sind rationiert und weißt du, und das mit dem Essen, ich denke, Cutie,
der schlimmer.
Ja, wirklich. Und Cutie, du, ich denke, der wusste einfach nicht, wie viel du essen kannst. Und deswegen hast du gefragt, dass kann ich fünf Gänge und dann noch zum Buffet, dachte er so, ja, ja, klar, weil das nämlich einfach nie passiert.
Ich glaube auch, das passiert nie so richtig. Und am Ende vom Lied war, wir hatten eine riesige Weinkarte auch. Also Gott, so viele Seiten. Wir haben beide übelst lang durchgeguckt und auch sehr teure Weine natürlich. So bezahlen die sich nämlich, weißt du? Die nehmen so die Booking.com-Leute wie uns. Ich hatte sogar noch so einen Gutschein. Nehmen die nicht so wirklich viel ein vielleicht, aber dadurch dann. Und naja, Essen war geil. War wie gesagt auch so Mini-Essen, also was so ganz schick angerichtet ist. Und dann gab es noch vom Buffet, Salatbuffet, Käse-Fucking-Buffet. Und da gab es ein aufgeschnittenen Parmesan-Käse, wo ich im Supermarkt, im Rewe, immer nur die Scheibe kaufe, 5 Euro, mich ja schon wie eine Königin fühle. Also Leute, aufgeschnitten, man konnte mit einem Hobel reingehen und den Käse frisch mit seinen eigenen Händen raushobeln. Das Hammer. Und dann gab es noch eine riesige Käseglocke und ich meine wirklich eine Glocke, die einen mit einem Stein als Gegengewicht beschwert war. Und dann auch noch Blauschimmelkäse und dann verschiedene Marmeladen dazu. Und dann gab es noch eine fucking Süßigkeitenbar mit Eiscreme, mit kleinen Kuchendesserts, mit Schokobrunnen. Habe ich noch was vergessen?
Mousse au Chocolat gab es.
Mousse au Chocolat.
Ich habe mir sogar Schlagsahne genommen, weil ich dachte, es wäre irgendwie was Süßes, was man einzeln essen kann.
Und ihr konntet so viel essen, wie ihr wollt, ja?
Ja, das ist der Wahnsinn, ey. Also ich hab dann vollen Käseteller nochmal gehabt und nochmal vollen Dessertteller und es ist übelst geil. Also wirklich mega, mega krass und ich bin super essensbegeistert gerade. Ich freue mich schon total aufs Frühstück und denke so, oh Leute, ihr rechnet nicht mit solchen Leuten wie mich, die das einfach alles aufessen können.
Ich finde es auch so lustig, wie du gerade davon erzählst, weil meine Mom hat letztens auch irgendwie von ihrem Urlaub erzählt im Hotel. So war so ein Spa-Ressort-Ding irgendwie und meinte so, ja, und da gab es immer so Kuchen und dann ist sie immer hin und hat sie das Gefühl gehabt, die kontrollieren sie, wie viele Kuchen sie nimmt, weil sie die einfach so geil fand, diese Törtchen, dann hat sie so eins genommen, dann kam sie wieder, hat sich so ein zweites genommen und beim dritten hat diese Bedienung sie schon so angeguckt, so nach dem Motto, sie wollen das doch nicht wirklich noch essen, so, aber das jetzt bei euch klingt auf jeden Fall ein bisschen entspannter.
Ja, doch, es ist auch ein bisschen entspannter, aber was auch Anthony gerade schon gesagt hat, ich glaube auch, wir sind ein bisschen ein Sonderpärchen. Wir wurden auch von der Bedienung gefragt, wegen unseren Tattoos und ob ich auch tätowiert bin und so. Also, wer Anthony seinen Arm tätowiert, das sieht man eher. Und naja, ist verrückt. Und ich glaube auch alle, die sind wahrscheinlich so, hast du die zwei Frauen gesehen, die zusammen unterwegs sind? Die sind aus der Stadt.
Auch die mit also den
zwei
Tattoos
haben
und
schon
so.
Über uns gelacht.
Okay.
Ja, ne? Also auf jeden Fall verrückt. Wir sind, wie gesagt, wir senden heute nicht live. Es wird dann geschnitten, aber nicht. Wir sind nicht live in Österreich für euch. Was macht denn eigentlich in Berlin die Hitzewelle, Wendy?
Ja, Mann, die Hitzewelle. Es war echt witzig, weil so in letzter Zeit waren alle so hart schlecht drauf, weil Berlin ist ein bisschen speziell, was so Wetter angeht, ja. Also alle lieben den Sommer in Berlin, So, also auch immer, wenn ich sage, hey Leute, komm mich besuchen in Berlin, sage ich, komm auf jeden Fall im Sommer, weil im Winter sind hier alle so schlecht gelaunt. Also nicht, als wären Leute in Berlin sonst nicht schlecht gelaunt, aber im Winter ist es noch schlimmer. Einfach keiner will mit irgendjemandem reden. Und im Sommer geht's eigentlich. Aber wenn das Wetter so scheiße ist, wie es jetzt die ganzen letzten Wochen war, waren halt alle genauso drauf wie im Winter. Und alle Leute sind so krank geworden und so, also richtig krass. Und jetzt, seitdem wieder gutes Wetter ist, sind alle wieder besser drauf. Außer mir, weil ich kann Hitze nicht so gut ertragen. Und das hat sich heute im Büro bei mir so ein bisschen so geäußert. Ich hatte Teamsitzung und ich hatte so richtig hart keinen Bock. Mein Morgen fing eigentlich gut an. Weißt du, ich gehe irgendwie, dachte so, ey, ich muss erst um 12 auf Arbeit sein. Gehst du vielleicht schon mal um 11, machst ein bisschen Plusstunden. Gehe irgendwie so zu meinem Lieblingsfalafelladen, also mein Stammfalafelladen, wo ich fast jeden Tag bin. Und dann wurde ich da auf einen Tee eingeladen. Dann habe ich mich dort mit den türkischen Männern nett unterhalten und so. Es war voll geil. Dann komme ich ins Büro, habe Teamsitzung und so wirklich nach einer Stunde hatte ich schlechte Laune. So, ich war einfach nur so in dieser Hitze sitzen im Büro, sofort schlechte Laune. Alle haben mich nur genervt. So, meine Kollegin spricht mich danach so an, du bist schon ein bisschen grantig, ne? Und ich so, ja, ja, ich habe aber schlechte Laune, weil es nervt mich irgendwie bei diesem Wetter hier in diesem Büro zu sitzen, mich tot zu schwitzen, weil nein, wir haben keine fucking Klimaanlage, wir haben Ventilatoren, wie als wären wir im dritten Jahrhundert. Das ist ätzend. Und das Coole war aber, dass
hier sind ein paar Eiswürfel.
Ja, wirklich.
Oder habt ihr auch kein Gefrierfach?
Doch, haben wir. Aber das Lustigste war doch, dass sogar der Mensch irgendwie vom Falafelladen, der eine, fragt mich auch so, ja, habt ihr im Büro irgendwie eine Klimaanlage bestimmt? Und ich so, hahaha, genau. Nee, schön wär's. Naja, und auf jeden Fall hat dann meine Lieblingskollegin gesagt, so, ja, sie geht heute irgendwie noch in Pool, weil sie geht heute ein bisschen eher, ob ich nicht Bock habe mitzukommen. Und ich so, ja, Mann. So, da habe ich nur statt bis 20 Uhr nur bis kurz vor 6 gearbeitet und bin dann nämlich zum Pool gegangen. Und nicht zu irgendeinem Pool, sondern, wer aus Berlin ist und das vielleicht kennt, ich war im Haubentaucher. Der Haubentaucher ist quasi ein Club eigentlich, aber die haben so ein Außenareal mit einem Pool. Und da bin ich hingegangen, das erste Mal in meinem Leben. Und es war sehr amüsant. Also du musst dir das so vorstellen. Stell dir einmal kurz Beverly Hills vor und eine Poolparty. So ungefähr war das. Also alle Leute sahen einfach so schön aus und hatten so krasse Bikinis an und so, also alle auch so Stringtanga-Bikinis, so alle hatten so, keine Ahnung, so Hourglass-Figure, alle waren so krass gebräunt, so alle hatten irgendwie die Typen alle Muskeln und so, und ich komme da so rein und ich erwähne kurz, ich war nicht darauf vorbereitet, an dem Tag in den Pool zu gehen, demzufolge hatte ich keine Badeklamotten mit, bin dann quasi, ich hatte einfach nur so eine kurze Hose und ein BH, damit bin ich schwimmen gegangen, im Gegensatz zu allen anderen, die dort irgendwie fancy Bikinis anhatten mit sonst wie Cutout so und so und Stringtanga. Ich komme halt irgendwie so in meinen Sportklamotten quasi. So war ich da. Und zwar echt witzig, weil da saßen, also du denkst so, das war echt viele Leute, ne? Und dachtest so, oh mein Gott, ist total voll. Ja, es war um den Pool herum voll. Im Pool war fast niemand, weil was macht man in erster Linie an einem Pool, wenn man gut aussieht? Ein Bikini, also man hat einfach nur eine Rechtfertigung dafür, ein Bikini anzuhaben. Man muss ja nicht ins Wasser gehen. Man kann einfach nur neben dem Pool tanzen und Fotos für Instagram machen, und eine saß mit ihrer Freundin am Pool und die haben sich geschminkt mit den Beinen im Wasser, und ich war so, okay, jetzt wird quasi kurzes Shooting vorbereitet, und ich war einfach nur so, ich fühle mich so hart fehl am Platz, aber die Leute waren voll nett und alles war voll cool, aber es war so, ich fühle mich echt so, als wäre ich zu so einer schickimicki Poolparty eingeladen, wo ich so hart nicht hingehöre, aber es war trotzdem nett, das Wasser war sehr kalt.
Okay, krass. Naja, klar, sie können nicht reingehen, weil dann wäre die ganze stundenlange Vorarbeit wäre wieder versaut gewesen.
Ja, aber und manchmal, wenn man gerade auch beim Hairstylisten war und so und sich die Haare hat machen lassen, dann geht man auch nicht ins Wasser.
Aber es ist schon krass, wenn man sich wirklich daran so ein bisschen gewöhnen muss, dass diese Instagram-Sache so hat zugenommen hat, dass die Leute wirklich für diese Fotos alles machen und eigentlich man das auch so geil von außen beobachten kann. Gibt auch die berühmten Instagram-Boyfriends, die shooten für die ganzen Instagram-Stars, die auch eigene Profile mittlerweile haben. Kanntest du die Badelocation, Anthony? Weil Anthony hat auch in Berlin mal gewohnt.
Ah ja, genau, stimmt. Ja.
Ich bin in Berlin noch nie in den Pool gegangen. Ich bin praktisch eine von denen, die im Stringtanga-Bikini an der Seite liegt und sich schminken lässt und Fotos macht.
Genau. Nee, also das ist, also ich fand es eigentlich irgendwie ganz nett. Wäre jetzt vielleicht irgendwie nicht so meine Stammlocation, aber da gab es Wasser und alles andere war mir egal. Und somit ließ ich es gut aushalten. Ich hatte natürlich auch kein Handtuch. Ich hatte nichts. Also ich bin auch triefend nass dann mit der Straßenbahn nach Hause gefahren. So, das war großartig.
Ich finde das super. Hattest du auch mal noch schlechte Laune? Stell mir gerade vor, wie du bei den ganzen Insta-Sternchen so reinkommst, einfach nur sagst, fickt euch, ihr seht die Realität überhaupt gar nicht so aus wie auf den Fotos.
Ja, aber sobald ich das Wasser gesehen habe, hatte ich auf einmal richtig gute Laune. Weißt du? Deswegen, und ich habe mich nett irgendwie über Kapitalismuskritik unterhalten im Pool. Also war alles super.
Okay, also die ganzen Influencer-Sternchen waren so, ja krass, Kapitalismuskritik. Ich finde das auch nicht gut, dass wir diesen Shopping.
Ja,
aber
wirklich.
Foto, hey.
Ja, genau.
Instagram, ey.
Richtig. Nee, es war wirklich sehr nett.
Instagram ist ja gar kein Kapitalismus, ne? Also nee. Die, weißt du, ich mach das gratis, die machen das gratis für mich, alle machen das gratis. das passt auch vielleicht ganz gut zu dem Influencer-Ding. Und zwar habe ich nämlich gelesen, in Berlin, Ende August, tagt das Event. Das Event.
Okay.
Und zwar der Corporate Influencer Day in Berlin.
Aha. Wow. Wow, okay. Wie?
Atmet alle mal ganz tief durch. Ich weiß, es ist der Moment, auf den ihr alle gewartet habt, daran teilzunehmen können. Und zwar habe ich mir auch mal durchgelesen, ich weiß jetzt nicht mehr, wo, irgendwo in Berlin halt. Aber den Inhalt, den weiß ich noch. Und zwar bei Corporate Influencer geht es darum, dass die Firmen quasi eigene Influencer aus ihren eigenen Reihen haben, die vorwiegend Mitarbeiter sind und die quasi diese ganze Social-Sache dann erfüllen, die eigentlich Influencer-Sternchen erfüllen. Also die bilden ihre eigenen Influencer aus für ihre Firmen.
Mhm, wie praktisch.
Ja, die machen das ganze Influencer-Business damit kaputt. Aber finde ich voll gut. Es macht ja auch total Sinn, dass jemand für IKEA-Influencer wird, bei IKEA arbeitet. Und es wirkt auch glaubhafter, als wenn wir jetzt Bibi sagt, ich soll unbedingt das neue Billy-Eck-Regal kaufen. Aber ja, Corporate, kanntest du auch schon einen Corporate-Influencer, Anthony?
Nee, also habe ich noch nie gehört. Aber es macht ja nur Sinn, wenn man praktisch seine Inhalte in Instagram künftig verkaufen will. Vielleicht machen wir das auch mal bei uns in der Redaktion. Vielleicht werde ich auch Corporate Influencer.
Ja. Ja, doch, schlag das mal vor. Sag hier, Leute, ich weiß, wie der Hase läuft. Ich mache uns ganz groß, ganz groß.
Im Stringtanga.
Im Stringtanga.
Am Pool.
So. Am Pool. Hallo, ist die Anthony von Berlin, von Wieser Pool, Haubentaucher?
Ja,
Haubentaucher.
Ja, vom Haubentaucher.
Ich erzähle euch jetzt was über investigativen Journalismus im Stringtanga und am Pool.
Ja,
hey.
Ja? Voll.
Das ist doch super, so eine Investigativreportage, weißt du, wo du dich ganz krass hart verkleiden musst, damit du Zugang zu dieser Gruppe gewinnst, ja? Und du dann so mit hart konturiertem Gesicht dann nur so da bist und so super viel Highlighter und so 10 Tonnen Wimpern und du so, hey, ich nehme das alles auf für mich, nur damit ihr hier einen kleinen Einblick in diese Szene kriegen könnt.
Tatsächlich wäre es krass undercover, wenn ich einen Stringtanga tragen würde. Ja. Das wäre was Neues.
Das auf jeden Fall, aber ich denke auch so, also wie gesagt, ich sah heute irgendwie aus wie der letzte Schlumpi und ich bin da auch reingekommen, aber in erster Linie, weil ich eine Frau war, weil das Ding war, vor mir standen auch zwei Typen, die rein wollten und ich war dort halt noch nie, ne, und dann fragt so der Einlassmensch irgendwie, fragt die so, ja, hier seid ihr allein, und die waren so, nee, Freundinnen von mir sind drin, und die so, nee, also da könnt ihr heute nicht rein, ne, und ich stehe da so und dachte so, hä, weil ich hab's nicht so gerafft, und dann fragt er mich so, ja, okay, was möchtest du? Und ich dachte so, was gibt's hier im Angebot? Ich dachte, hier gibst du den Pool. Ich dachte, gibt's hier Dinge, von denen ich auswählen kann, was ich hier will? Ich dachte, das ist klar, wenn also, ich hier anstehe, okay. Was ich will.
Okay, was ich möchte. Also erstmal, wie wär's so mit einfach so einer Gratiszahlung jeden Monat, wo ich machen kann, was ich will? Oh, und ich hätte gerne Weltfrieden. Wäre vielleicht auch nicht eine schlechte Idee. Oder, dass jemand mal vielleicht Trump in die Fresse haut. Aber hey, das ist nur so nebenbei, so ein kleiner Wunsch von mir, den ich so hege.
Ja, richtig. Deswegen, es war irgendwie unklar. Und dann stand ich so da und er guckt mich so an und sagt so, ja. Und er sagt so, ja, seid ihr beide? Weil hinter mir stand irgendwie noch so ein Mädel. Und ich so voll aus Reflex, weil ich dachte, vielleicht kommt man hier immer nur mit Begleitung rein. Ich so, ja, wir gehören zusammen. Und sie guckt mich so an und ist so, Und ich so, na, nee, eigentlich bin ich alleine. Und er so, nee, ist ja auch okay. So, alles cool, kannst rein. So, ich dachte, hä? Okay, also die vor mir durften nicht rein, aber ich glaube, weil die Typen waren. Und wahrscheinlich wollten die keinen Männerüberschuss, denke ich.
Ja, also, ja, verstehe ich aber auch so, der Typ, die dann so gaffen. Aber ist geil, du so, ja, wir gehören zusammen. Und sie so, Gott, lassen Sie meine Hand los.
Ja, so, die war echt so ein bisschen verwirrt kurz.
Ja, auf jeden Fall Corporate Influencer Day. Da sprechen auch Leute von Telekom und Ikea und von Siemens. Und ja, kann man sich angucken, wenn man das will. Aber ja, Influencer müssen sich jetzt alle hart auf dem Markt behaupten, wenn die Firmen ihre eigenen Influencer ausbilden. Mhm. Was auch ganz krass in den letzten Tagen ja passiert ist, boah, nicht nur das Event des Corporate Influencer Days, sondern das Event im Fernsehen. Sommerhaus der Stars hat wieder angefangen.
Was zur Hölle ist das denn schon wieder?
Gute Frage.
Okay, ihr beide scheint anscheinend keine Kenner der wirklich wahren Fernsehkunst zu sein.
Erst durch dich habe ich von solchen Dingen gehört.
Die waren Gourmetstückchen des privaten Rundfunks. Also beim Sommerhaus der Star ist so eine Mischung aus Promi Big Brother und Dschungelcamp. Irgendwie so ein bisschen. Aber es geht darum, dass Paare, also Pseudo-Celebrities, wo man sich selber wirklich fragt, verdammt, woher kenne ich diese Leute eigentlich, zusammengewürfelt werden, in so in dieses Haus kommen. Und dann müssen diese Challenges erfüllen und quasi die anderen Paare besiegen gegenseitig, ja. Und dann können die sich, glaube ich, auch gegenseitig für den Ausstieg dann auch nominieren und für ihre Lieblingspaare und gewinnen dann auch Geld. Und vielleicht kennt ihr dieses Paar, was eingezogen ist. Die Laura und der Michael Wendler. Also Laura ist seine Freundin.
Ah! Michael Wendler.
Dieser Schlagertyp. Und sie ist irgendwie 18 ja. oder so und ist auch immer in seinen komischen Videos so halb pornös irgendwie unterwegs. Ne?
Okay.
Absolut korrekt. Ich sehe, hier ist Wissen vorhanden.
Ich lerne.
Ja, und das ist ganz große Diskussion und ich habe ist auch ein netter Side-Fact. Wendler hat viel weniger Instagram-Fans als sie. Und auch wahrscheinlich, weil sein Publikum Instagram nicht bedient kann, ich weiß es nicht. Und und der Altersunterschied ist enorm. Also nur mal zur Verdeutlichung, seine Tochter ist 17 Jahre. Und das war ein ganz komisches Foto. Also nichts gegen Leute mit Altersunterschieden, die zusammen sind, alles okay. Aber wenn du halt auf dem Bild bist mit deiner 18 Jahre alten Freundin, die neben deiner 17 Jahre alten Tochter steht und man gemeinsam Geburtstag feiert. Naja, gut, wo die Liebe hinfällt, weil da ist nämlich hier die Liebe ist absolut gefallen bei den beiden. Sie war nämlich bei einem Konzert bei ihm und dachte so, ich quatsch den mal an, ne? Und sag mal, hi. Finde ich toll. Ganz zufälliges Treffen. Und dann hat er sie gefragt, ob sie Backstage kommen will.
Achso, ich dachte, er hat sie gefragt, ob sie ihn heiraten will.
Ja, ganz super. Hallo, ich sehe das. Hi, die beste Anmachsprüche. Ich bin eine zukünftige Ex-Frau. So, obwohl ich weiß, bei Mentler so viel zu holen wäre, wenn man ihn heiratet und sich dann wieder scheiden lässt.
Oh, naja, also im Schlager verdient man echt viel Geld, glaub mir.
Ja, aber Wendler, der hat das auch nicht so richtig gemacht mit diesen ganzen Finanzen. Naja, okay, ihr seht schon, mein Wendler-Wissen ist leider relativ groß.
Was hat er eigentlich gesungen?
Sie liebt den DJ, sie liebt den DJ.
Okay, gut. Ich denk, damit verdient er relativ viel Geld auch heute noch mit diesem Song.
Ja, wahrscheinlich. Auf jeden Fall Sommerhaus der Stars und Menuhin Fröhlich ist auch dabei.
Deutschland sucht den Superstar.
Absolut korrekt. Zweitplatzierter und Knasti.
Knasti?
Der hat ein paar bisschen Kriminalitätssachen gemacht und der hat auch eine Freundin, mit der er eingezogen ist, die auch
bei den Knast, oder?
Ja, aber also Sommerhaus, das ist auch ein bisschen wie Knast, glaube ich. Sommerhaus der Stars. Und die ist zweitplatzierte auch bei DSDS gewesen. Wie er. Ist das ein Schicksal?
Das ist so romantisch. Ich kann mir nichts Romantischeres vorstellen.
Das ist so lieb. Ich krieg Gänsehaut, wenn ich daran denke. Also Leute, Sommerhaus der Stars, wer wirklich gerne mal sein Gehirn einfach freilüften lassen will. So viel Bildung ist ja schädlich, das ist ja ganz bekannt. Der sollte Sommerhaus der Stars gucken. Und es kommt immer auf RTL und ich lese das meistens immer im Internet nach, in einer Kolumne, und das ist immer sehr witzig und es erhält meinen Tag. Die wendlerische Kindsbraut wurde da die Laura genannt und ich fand das sehr, sehr treffend vielleicht. Naja, gut. So, also ein Event, was vielleicht jetzt, naja, gut, es ist passiert. Man soll es vielleicht mit erwähnen. England hat einen neuen Premierminister und zwar Boris Johnson.
Nicht den Wendler.
Aber wahrscheinlich same. Wenn Wendler sich die Haare färben würde, würde er auch ein bisschen aussehen wie Boris Johnson.
Ich denke auch, die sind sich nicht zu unähnlich.
So. Was ist dein Zukunftsblick für England, Anthony? Wir machen jetzt alle mal eine Zukunftsversion für England. Was passiert in den nächsten Monaten in England?
Ich denke, es wird düster und ich denke auf jeden Fall, dass es noch mehr regnen wird, als es normalerweise regnet. Das ist meine Prognose.
Okay.
Also wir gucken ja tatsächlich, oder ich gucke da sehr genau drauf. Meine Schwester lebt nämlich in England seit 12 Jahren. Ich glaube ehrlich gesagt, dass auch Johnson nicht mehr lange an der Macht sein wird. Es wird immer wieder, wird neue Vorschläge geben. Irgendjemand werden die nicht passen. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass es eine Mehrheit geben wird tatsächlich für einen harten Brexit. Und wir werden erleben, glaube ich, dass es immer wieder neue MPs geben wird in der Zukunft und dass dieses Land chaotisch wird.
Ja, das kann ich mir auch gut vorstellen, ja.
Ja, also quasi echt so eine never-ending Story. Wir kommen nie wieder da raus. So.
Ich oder rein. Im
Urlaub oder Brexit-Wortwitz. Ich habe tatsächlich im Urlaub zwei Engländer getroffen und die Frau von den Pärchen hat mir ganz traurig erzählt, die musste jetzt einen neuen Ausweis beantragen und da steht kein EU-Mitglied mehr drauf. Also auf den neuen Ausweisen, weil die das noch nicht sicher wissen, haben die erstmal draufgeschrieben, dass man quasi keine EU-Zugehörigkeit hat. Und die hat gemeint, das hat die richtig tief berührt. Das fand die unwahrscheinlich traurig, dass sie nicht mehr auf diesen Ausweis nicht mal Mitglied der EU ist. Meine Prognose. Also ich habe in letzter Zeit viele Vergleiche zwischen Trump und Boris Johnson gesehen. Die haben echt mehr Ähnlichkeiten. Beide verbrüdern sich. Boris Johnson wandert aus nach Amerika und wird der kleine Gehilfe von Trump, sowas wie sein persönlicher Igor. Und dann reisen beide immer gemeinsam nach Korea. Und machen kleine Ausflüge dahin und laufen mal wieder über die Grenzen hin und her.
Und irgendwann färbt sich auch Kim Jong-un die Haare blond.
Ja. Oh mein Gott. Und dann machen sie eine Boyband auf.
Uiuiuiui. Das wird aber düster. Das wird richtig düster.
Drei Granaten oder so.
Ja, genau. Aber ich denke, die Texte werden ungefähr genauso hohl sein irgendwie wie die von allen Boybands bevor. Deswegen passt das vielleicht in die Riege sogar.
Hallo, hier sitzt hier Backstreet Boys Fan, ne? Ich sag das mal nur so.
Also NSYNC war immer ein bisschen cooler, just saying.
Wow, okay. Wir müssen jetzt aber zum Street Dance Battle treffen.
Also ich fand ja schon immer Girlbands besser.
Ja, Spice okay. Girls. Ja, okay. Also darüber reden wir jetzt nicht.
Everybody. Ja, und jeder zuckt mit, wenn er das neu hört. Ich habe das bei euch allen gesehen, ich habe gezuckt. Ich würde sagen, dann, oder sie machen dann zu dritt so eine hammerriesengroße Diktatur und dann zwingen sie alle dazu, diese Songs zu hören. Wisst ihr, ich meine, dass man, so wie ein bisschen bei George Orwell, man kann sich gar nicht davor weigern, man steht auf und zack, eröffnet sich die Boyband des Schreckens und präsentiert den neuen Hit des Sommers.
Oh Gott.
So ungefähr. Okay, ich war jetzt noch im Kino gewesen und zwar zweimal. Ich musste schnell wieder aufholen nach meinem Urlaub. Ich habe Child's Play angeguckt, die Neuverfilmung von Chucky, die Mörderpuppe.
Ah, und wie fandst du es?
Ich fand es tatsächlich gut. Also meine, wenn das jetzt hier in eine Kinosendung wäre, von 5 möglichen Sternen vergebe ich 3,5. Doch, weil er sehr unterhaltsam war, sehr gute Tode, mehr gerne viel Blut sieht und Melonen mag, sollte ich diesen Film angucken.
Okay, so, ich werde es mir wahrscheinlich nicht angucken, weil du kennst mich und solche Filme sind nichts für mich, aber schön, dass es dir gefallen hat.
Ja, wir haben ja noch eine große, riesige Hörerschaft hier draußen, die ja nur darauf warten, mal Feedback zu kriegen. Netflix, Stranger Things, hast du die dritte Staffel geguckt?
Ja, natürlich. Ich habe sie auch innerhalb irgendwie von, ich glaube, 3 Tagen zu Ende geschaut.
Billy, ich sag nur Billy.
Ja, oh mein Gott. Wem folge ich jetzt vielleicht auf Instagram? Okay. Ja, auf jeden Fall fand ich, also ich spoiler natürlich nicht, aber ich fand insgesamt, muss ich sagen, die erste Staffel war halt super geil, die zweite Staffel fand ich super lame und die dritte Staffel war so dazwischen. Deswegen, also eine Steigerung zur zweiten Staffel fand ich auf jeden Fall, aber manchmal so ein bisschen belanglos, fand ich. Aber trotzdem, das Ende war echt ganz geil. Fand ich.
Also ich fand es super witzig. Ich habe mich sehr gut, also ich habe irgendwie das sehr viel Spaß so damit gehabt. Und ich fand auch dieses Teenager, also dieses einerseits Emanzipieren ja auch der Mädels so irgendwie ganz geil. Ja. Und einfach diese Jungs, die jetzt auch eben Teenager sind und einfach nur noch crazy in love und absurde Dialoge führen, obwohl es gerade echt wichtigere Dinge zu besprechen gibt, sich darüber unterhalten, warum das eine Mädel jetzt nicht mehr mit ihm redet. So.
Ja, das mega. Stimmt. Ja, das war ganz süß. Auf jeden Fall. Ja, nö, deswegen, ich kann nichts Schlechtes sagen eigentlich. Kann man machen. Hast du es schon geguckt, Judy?
Nee, ich habe es noch nicht geguckt. Ich habe es auch auf meiner Liste. Ich musste jetzt erstmal Dark, die zweite Staffel, gucken.
Ja, habe ich auch zu Ende.
Ja, und ich fand's super. Also ich...
Ja, also ich habe ja immer dieses...
Ich kenne dieses...
Ja, du weißt doch irgendwie so, ne, was ich schon mal gesagt habe. So Gesichter und Namen sind für mich nicht leicht. Und bei Dark ist es nun wirklich eine große Herausforderung. Ich denke zwar für alle Leute, aber für Menschen wie mich, die sich nicht gut Gesichter und Namen merken können, ist es noch beschissener. Wenn du dir wenigstens Namen merken kannst, dann kannst du ja ungefähr folgen. Ich musste mir dieses Sheet daneben legen, wo ich die ganze Zeit immer gucken konnte, wer in welcher Zeit ist. Dann ging es ungefähr. Aber jedes Mal, wenn irgendwas passiert ist, war ich nur so, oh mein Gott, es passiert so dramatische Musik. Und ich habe es nicht gecheckt, weil ich nicht gleich zuordnen konnte, wer wohin gehört und wer ist. Aber ich musste mir das immer so ein bisschen erarbeiten. Aber deswegen fand ich die ersten 2-3 Folgen echt ein bisschen schwierig. Aber auch in erster Linie, weil ich mich nicht mehr so gut erinnern konnte, was davor passiert ist. Das Problem habe ich ja auch immer. Ich kann mir jetzt nicht irgendwie 1,5 Jahre merken, wie die Serie aufgehört hat und was da passiert ist. Von daher, aber dann, als ich so ein bisschen drin war, fand ich es ganz cool.
Okay, ja, ich finde die Vorstellung ganz witzig, wie du da sagst, so mit Clipboard und so abgehakt hast und so Verbindungen gezogen hast zwischen den,
ja,
zwischen den Personen.
Ja, ich habe quasi dieses Ding, was die bei Dark haben an dieser Wand, habe ich bei mir zu Hause.
Ja. Also genau, hast du zu Hause gemacht. Aber dann finde ich trotzdem geht's so. Also ich musste auch ein paar Mal nachfragen, wie das zusammenhängt, aber es ist gut, Empfehlung, Dark-Empfehlung. So, unser heutiges Thema ist... Oder wir haben die Folge jetzt einfach so genannt, MFG-Mafia, weil es cool ist. Weil wir uns letztes Mal darüber unterhalten hatten, so was wäre denn, wenn die Mafia Mitfahrgelegenheiten anbieten müsste, weil es denen so schlecht geht, dass sie so, oder die wollen quasi Blabla-Car verdrängen. Die sagen so, wir machen nicht Blabla-Car, wir machen Mafia-Car.
Mafia-Car.
Mafia-Car. Immer zur Stelle, auch so zu unmöglichen Uhrzeiten, weißt du, die kannst du 3 Uhr, 4 Uhr nachts, gar kein Problem, wenn du aus dem Berg heimkommst, rufst du einfach kurz die Mafia-MFG an und sagst, hey Homies, könnt ihr mich mal hier abholen und gleichzeitig für mich noch ein kleines Problem lösen? Voll gut.
Also, okay.
Weißt du, was ich meine?
Ja, voll.
Übelst praktisch. Hallo, liebe Mafia, wenn ihr das jetzt hört, ich habe die Idee erfunden und hätte gerne ein bisschen Verkaufsprozente mit da.
Ja, genau, da lassen die immer mit sich reden, genau.
Ja. Das ist, ich glaube auch, dass Flixbus und Blabla-Car, das ist auch eine Mafia. Die haben nur das M weggelassen.
Ja, das so. Witzigste ist ja auch, ne, Blabla-Car hat ja jetzt auch einen Bus. Hast du mitgekriegt? Es gibt jetzt Blabla-Bus. Und ich bin jetzt einmal mit dem gefahren, tatsächlich nach Dresden.
Und hast du auch einen Kornriegel geschenkt bekommen? Wir hatten halt eine Fahrerin, die hat einen Kornriegel bekommen.
Ja, kriegen alle.
Ja. Und das überzeugt dich jetzt, nicht mehr Flixbus zu fahren?
Nee, also der Preis hat mich in erster Linie überzeugt. Weil das Geile nämlich war da, erstens, also du fährst länger, weil du fährst von Berlin nach Dresden über Potsdam. Also insgesamt fährst du, glaube ich, 3,5 Stunden nach Plan, weil der macht auch zwischendurch noch eine Pause. Deswegen, es dauert so ein bisschen länger. Aber die haben ja irgendwie diesen Preis von 17,99 €. Also 17,99 € für 2 Personen war das irgendwie für Lemmy und mich. Und das war okay. Und das Geilste eigentlich war, ich musste meinen Bass transportieren. Und wenn du Instrumente normalerweise bei Flixbus transportieren willst, musst du dafür extra bezahlen, 9 €. Und du kannst dir nicht mal sicher sein, ob die den überhaupt mitnehmen, weil du kannst nur bis zu 24 oder 48 Stunden, also ab 48 Stunden vorher, musst du quasi da anrufen, sagen, hey, übrigens, ich fahre da und da und kann ich zufällig mein Instrument mitnehmen? Und dann sagen die so, oh nö, wir haben leider keinen Platz, aber du hast den Bus halt schon gebucht, dann musst du ihn stornieren und pff, so, ist halt voll kacke und du musst halt 9 € sowieso extra bezahlen, plus die Preise sind gerade echt absurd, dass ich dachte, okay, für 17,99 € 2 Personen und kein extra Zahlen irgendwie fürs Instrument, geil. Das hat mich überzeugt.
Okay, das macht auch wirklich Sinn. Also gerade mit dieser Instrumentsache. Ja, ich bin heute ja nach Leipzig mit dem Flixbus gefahren und da bin ich in diesen, ich nehme halt relativ neu ausgebauten Fernbusbahnhof da. Neu, ich war lange nicht mehr Leipzig anscheinend.
Es ist einfach die Tiefgarage, ehrlich gesagt.
Okay, also die Tiefgarage, in die Tiefgarage reingefahren. Und da hat Blabla-Bus quasi gegen Flixbus dort Werbung gemacht. Oder so, hallo, ne, so, lieber Flixbus, war es nicht lange Zeit einsam, da draußen allein zu sein.
Kampfansage.
Kampfansage, ja. Und das fand ich echt witzig tatsächlich. Und dann habe ich mich die ganze Zeit noch gefragt, ob sie mit Corny eine Kooperation haben, weil die echt verdammt viele Cornys verschenken müssen.
Ja.
Und weil das auch irgendwann ins Geld geht, Corny-Riegel zu verschenken. Und die dann so herangetreten sind, hallo Corny, wir sind hier von Blablacar. Wir wollen unbegrenzten Zugriff auf meine Schokoriegel von euch. Darüber habe ich mir Gedanken gemacht. Das ist mein Gehirn los. So. Ja. Hast du wenigstens zwei Riegel genommen?
Nee, ich habe einen Riegel genommen. Ich habe ihn auch nicht. Doch, ich habe ihn dann irgendwann gegessen, weil ich echt mega Hunger hatte, weil wir nämlich im Stau standen und insgesamt fast 5 Stunden gefahren sind. Irgendwann hatte ich schon großen Hunger und dann habe ich den gegessen. Aber Lemmy hat halt keinen genommen, weil er keinen wollte, wo ich dann dachte, hättest du mal einen genommen, dann hätte ich den nämlich essen können. Naja, so halt.
Aber ich muss mal fragen, also war es das dann wert? Also man steht 5 Stunden, ist man mit dem Ding dann unterwegs und zahlt 17 Euro?
Wenn man sehr pleite ist, so wie ich, dann ja, lohnt sich das schon. Weil ich denke, bei Flixbus hätte ich nämlich sonst, also momentan, ich glaube, die Preise waren irgendwie für 2 Personen so 24 Euro, 25 Euro, dann plus nochmal 9 Euro, bin ich schon bei über 30 Euro. Dann bin ich fast bei dem Doppelten. Dann war ich so, ja doch, hat sich dann doch schon gelohnt. Aber ja, es war halt, im Stau stehen kannst du halt immer. Und ich meine, mit dem Flixbus stand ich auch 1000 Mal im Stau und der kommt auch andauernd zu spät. Weil, also gerade irgendwie Berlin, dann kommt der irgendwie oft von irgendwo her und bla und hat halt lange Strecken. Und damit kommt Flixbus fast auch immer zu spät, wenn ich nach Dresden fahre. Wo ich denke, ja, im Endeffekt kommt es aufs Gleiche drauf hinaus.
Okay, gut. Das heißt, wir hatten jetzt mal einen Live-Erfahrungsbericht sogar vom neuen Blabla-Car-Bus. Seht ihr mal, ihr kriegt ja alles umsonst. Testberichte von 4-Sterne-Hotels, Blabla-Car mit Corny-Riegel-Berichte.
Ich müsste kurz mal fragen, ob das hier eigentlich auch Product Placement schon ist, so ein bisschen hier in dem Podcast.
Wir kriegen ja keinen Cent dafür. Das ist ja alles unabhängige Tests. Wir kriegen noch nicht mal einen Corny-Riegel. Noch nicht mal das bekommen wir.
Nix kriegen wir.
Ich kaufe dir morgen ein.
Nix, gar nichts. Gar nichts, nee. Ich kann aber gerne noch mal Hashtag Werbekennzeichnung sagen.
Ja, ja, mach mal.
Einfach nur aus Sicherheit. Mhm. Falls ihr von Corny zuhört, wir nehmen Riegel.
Aber nur die mit Erdbeer.
Jo.
Also ich muss sagen, ich mag die Corny-Riegel sogar ohne Schokolade am liebsten. Die so... Ja.
Die plain sind.
Die Plain sind, genau, ihr werdet Kopf geschüttelt. Ja, die Schokolade,
Schokolade.
Ja, also die Plain gab's. Die Plain gab's im Blabla-Bus. Also wäre das was für dich gewesen, Cutie.
Ach, voll gut, jetzt ja mal ein paar mehr. Hättest ja mal so gesagt, ich hab da jemand zu Hause. okay. Also, MFG Mafia. Ich habe mal gegoogelt, was überhaupt Mafia so heißt. Ne? Man benutzt das ja einfach so ganz häufig oft im Sprachgebrauch. Von seinem Partner geredet. Andauernd. Und zwar ist das eigentlich die Bezeichnung eines streng hierarchischen Geheimbundes und die natürlich Macht durch Erpressung, Gewalt und politische Einflussnahme nehmen. Die Wurzeln liegen im Sizilien des 19. Jahrhunderts und heutzutage wird die Mafia auch als Cosa Nostra bezeichnet und nicht als Mafia.
Mhm. Ja, da gibt es auch diesen Journalisten, der über die auch berichtet hat, ein Buch geschrieben hat und krass bedroht wird. Ich glaube, der lebt sogar in Deutschland, weil er so harte Todesdrohungen bekommen hat von der Cosa Nostra in Italien.
Mhm. Ja, das ist spannend. Es gibt auch ein Spiel, das heißt La Cosa Nostra. Und das ist so eine Art, so ein Strategiespiel-Ding. Und das habe ich irgendwie einmal gespielt, irgendwie bei so einem Spieleabend. Und du bist quasi ein Mafia-Boss. So eine Überraschung. Und du hast so verschiedene quasi so Handlanger, irgendwie ist alles in so Karten und so. Und es geht im Endeffekt am Ende darum, wer am meisten Kohle hat. So, ne? Und du musst halt immer so mit den anderen Mafia-Bossen irgendwelche Deals schließen mit, die dürfen irgendwelche Handlanger von dir benutzen, aber dafür sind die dir dann Gefallen schuldig, bla bla bla. Und die kannst aber auch brechen, irgendwie diese Abmachung, die du da hattest. Aber da hast du den vielleicht nicht mehr auf deiner Seite, bla bla bla. Ich habe das Spiel zum ersten Mal gespielt. Die Anleitung war so kompliziert, dass wir eine Stunde brauchten, um das Spiel zu verstehen. Aber ich habe gewonnen. Klassiker.
Es hätte mich auch nicht unbedingt gewundert, wenn du so ein Spiel verlierst.
Ja,
du siehst trotzdem Blabla-Carbus.
Ja, es hat noch nicht so gut funktioniert bisher für mich, also in real life leider.
Ja, die Mafia hat auch nur, also ist ein reines Patriarch, nur männliche Mitglieder. Das wäre sowieso, das Ding habe ich mir auch überlegt, was wäre jetzt, wenn so alle Frauen der Mafia sich mal zusammenschließen und sagen, fickt euch, wir machen hier das unser eigenes Ding drauf. Wir haben jahrelang mitgekriegt, wie die ganze Scheiße hier abläuft und wir machen so eine Hausfrauen-Mafia. die man dann nicht, wie könnte man die denn nicht nennen, nicht Cosa Nostra, Cosa Home. Home24.
Ja, und genau.
Ja, das wäre doch mal voll gut. Ich habe auch mir so eine Hierarchie angeguckt von so einer Mafia. Also ganz oben der Boss, daneben dann so der Berater, der den Boss berät. Dann natürlich der Unterboss. Und der Unterboss hat dann meist verschiedene Kapitäne. Und diese Kapitäne haben Soldaten. Und die Soldaten, wie gesagt, stehen über der Gesellschaft und der Mitglieder noch dieser Mafia. Also falls ihr mal eine Mafia-Struktur aufbauen will, so sieht euer erstes Mindmap dazu aus.
Gut zu wissen.
Gut zu wissen. Und in Deutschland war im 20. Jahrhundert bis so 1930 waren vor allem Ringvereine mafiös organisiert. Und das waren Zusammenschlüsse ehemaliger Strafgefangener. Und die hatten alle so, also es auch ein Kriterium war dafür, dass du mindestens 2 Freiheitsstrafen hast, sonst bist du da gar nicht reingekommen.
Okay, das ist super. Das ist ganz anders, als wenn du dich so für einen anderen Job bewirbst, weißt du? Wo es schwierig ist, wenn du eine Freiheitsstrafe hast. Das ist so, hey, warte, wir wollen erstmal hier in deinem CV sehen, wie viele CV sehen und wie viele Freiheitsstrafen du schon hattest. Oh, nur eine. Da kannst du leider nicht mitmachen. Du bist nicht qualifiziert genug.
Das ist voll gut. Die Mafia kümmert sich ja auch um so, weißt du, sozial schwache Leute am Rande der Gesellschaft, wenn die sich auffängt und sagt, wir haben hier was für dich.
Richtig, also aus Sozialarbeiterin-Sicht finde ich das sehr gut.
Ja, die Mafia schließt nur die Lücke vom Staat. Ja, okay. Naja gut, Mafia, also MFG ist ja Mitfahrgelegenheiten und die hat ja, denke ich, jeder von uns schon mal durch. Und ich habe gedacht, vielleicht haben wir alle 3 gute oder auch sehr schlimme Mitfahrgelegenheit-Erlebnisse, die dieser großen Podcast-Welt mitteilen müssen.
Mhm. Ja, also das Ding ist, mit meinem ganzen zwischen Berlin und Dresden hin und her gependel, ist es dann dadurch, dass Flixbus ja so scheiße teuer ist, schon relativ häufig mal passiert, dass ich vermehrt in den letzten 2,5 Jahren Mitfahrgelegenheit gefahren bin im Vergleich zu früher. Und ja, die schlimmsten Erlebnisse eigentlich zusammengefasst sind Menschen, die einfach viel zu schnell fahren. Und ich möchte dazu sagen, dass ich das eigentlich gewöhnt bin, in Autos zu sitzen, die eher schnell fahren, weil mein Vater ist ein relativ schneller Fahrer, aber trotzdem fährt mein Vater immer noch auf eine Art und Weise sicher. Als ich bei diesem einen Typ im Auto saß irgendwie, der dann, weil scheiß Baustelle war oder Stau oder irgendwas, dann auf die Landstraße gefahren ist und dann da, wie alle anderen Menschen, die auf der Landstraße gefahren ist, ne, war es halt relativ voll und dann hat er halt so immer versucht, auf einer einspurigen Sache halt die zu überholen. Na, so Gegenspur, bla bla bla. Und das erstens in der Geschwindigkeit, zweitens in der Kurve, drittens dann nicht nur so ein Auto, sondern am besten gleich so 10. Und ich dachte zwischendurch einfach so, ja, wir werden einfach draufgehen, wir werden einfach sterben. Und das fand ich hart daneben, wo ich so denke, wenn du Leute in deinem Auto hast, die du auch nicht kennst, und selbst wenn du sie kennst, du hast halt eine Verantwortung irgendwie, wenn du fährst. Und wenn du so definitiv hart gefährlich fährst, finde ich das echt nicht in Ordnung. Also ich hatte wirklich kurz Angst um mein Leben, mehrfach.
Ich hatte genau das, als ich noch in Bremen studiert habe, bin ich auch mit der Mitfahrgelegenheit gefahren. Und ich finde, man ist ja auch in so einem Dilemma. Ne? Man möchte ja einerseits auch irgendwie sagen, so, ey, hallo, es ist echt krass. Bei mir war es einer, der ist 200 gefahren im strömenden Regen. Und auch wirklich, also wirklich so Aquaplaning-Gefahr auch.
Oh, scheiße.
Und ist auch mal aufgefahren auf irgendwelche Leute. Und du denkst so, ja, eigentlich müsste ich jetzt auch sagen, ey, sorry, aber du bitte fahr langsam oder ich steig halt aus. Aber an der Autobahnhaltestelle irgendwo stehen. Und das Geile war, dass ich meine Mutter das dann erzählt. Meine Mutter hat dann gesagt, gib mir den seine Nummer, ich ruf den an. Und dann hat sie den angerufen und hat am Telefon zu ihm gesagt, meine Tochter wird nie wieder mit ihm fahren.
Ja, richtig so.
Ist so, weil seine Mom das dann auf jeden Fall noch im Nachgang nochmal klargestellt hat.
Ja, ja. Ich meine, es war an sich ja auch irgendwie richtig, aber irgendwie auch ein bisschen peinlich, ehrlich gesagt.
Was, überhaupt nicht, wenn du so als Blablacar mit von der Mom dann angerufen wirst. So. Ja, gut, aber ist trotzdem gut, dass du vielleicht mitbekommen hast, dass das, auch wenn es von der Mutti war, dann muss ja ernst gewesen sein, dass dann nicht so gut gefahren
ist.
Ja,
ja. So. Ich hatte auch immer so, keine Ahnung, Bundeswehrsoldaten, die ganze Strecke lang dann unheilig gehört haben. Das war
oh
auch echt
Gott,
schlimm.
Ich hätte mich erschossen.
Oh, das war richtig, richtig schlimm. Oder wenn die fragen dann ja immer so, was machst du? Und dann hast du gesagt, Politikwissenschaften. Und dann waren die so, was ist denn deine Meinung zum Afghanistan-Krieg? Oh und ich Gott. War so, boah, ey, ich will jetzt eigentlich nur nach Hause fahren. Und irgendwann habe ich tatsächlich auch mal gesagt, ich bin Friseurin oder so. weil ich keinen Bock hatte, so dann irgendwelche politischen Diskussionen an. Weil die Leute fühlen sich irgendwie dann bemüßigt, politische Diskussionen anzufangen. Ich weiß auch nicht.
Ja, verstehe ich voll.
Ja, das wäre genauso, wenn du sagst Friseurin, dann sagt jemand so, oh, hast du deine Maschine dabei? Oder wie findest du die Haare? Würdest du die anders legen? Denkst du dieser Seitenscheitel ist zu weit rechts?
Dann könnte ich sagen, ich bin Hundefriseurin oder so.
Das wäre gut.
Ja, das wäre echt gut.
Das wäre super. Oh Gott, immer sagen, wenn man was nicht sagen will, was man macht bei Hundefriseurin. Das ist auch sowas total Unschuldiges. Das ist sowas so, ja, nö, ich mach was mit Tieren und die haben mich gerne und manche Besitzer bezahlen halt dafür. Manchmal mache ich nur so Läuse raus oder so. Das ist auch voll gut irgendwie. Ja.
Ja.
Nein, aber ich denke irgendwie auch schon, ja, die, dein, also können wir ja noch ein bisschen teasern, weil wir reden ja auch gleich drüber. Ne? Anthony ist ja nicht einfach nur so her. Also erstmal kennt Anthony uns beide und dadurch, dass Wendy und ich noch nicht so super Celebrities sind und nicht wie Paulina Ruzynski einfach mal sagen können, hallo, Charlotte Roach oder Boateng war da gewesen oder so, kommt mal vorbei bei uns. Und wir natürlich auch heraus, also die einfachen Menschen mal in den Mittelpunkt stellen wollen, ja, haben wir, weil einfache Menschen sind auch auf was ganz Besonderes, haben viel zu erzählen, heute unser wunderbaren Gast Anthony da und die nämlich was total Cleveres macht und was mit viel Gehirn und weil unsere Sendung ja manchmal so ein bisschen unterhalb der Niveaugrenze ist, haben wir gedacht, wir laden heute mal komplett ganz viele Gehirnzellen hier ein.
Das Niveau.
Und das Niveau, ja.
Das hallo, Niveau. Hallo, hallo, hi, schön dich kennenzulernen.
Hallo Niveau. Genau, und vielleicht kannst du noch, jetzt habe ich schon angefangen, so viel zu reden, nochmal zu erzählen, also was du so machst.
Ja, weiß nicht, ob der Job so clever ist, angesichts dessen, dass mein Job eigentlich gar nicht so gut angesehen ist im Moment. Ich bin Journalistin, politische Journalistin und berichte vor allem aus Ostdeutschland und jetzt über die Landtagswahlen und lebe Leipzig und hab viel mit Nazis tatsächlich zu tun, mit Rechtspopulisten, aber auch mit sehr vielen coolen Leuten, die irgendwie coole Dinge machen und sich engagieren und aktiv sind. Genau, das ist mein Job und das sollte man eigentlich auch nicht mehr bei der Mitfahrgelegenheit sagen. Dass man
ja, habe ich auch gerade gedacht.
Sehr viele absurde Diskussionen.
Ja.
Ja, voll. Gut. Hast du schon mal einen Mafia-Boss interviewt?
Nee, das ist ja wirklich gar nicht mein Thema. Aber also ich meine, Nazis ist ja auch ein bisschen teilweise
mafiös. Auch ja.
Mafiös. Aber geil war, letzte Weihnachten war ich zu Hause und saß dann in der Kirchenbank und dann saß irgendwie die Putzfrau aus meiner alten Grundschule irgendwie neben mir und die hat mich erkannt und dann hat sie gemeint, die Anthony Rietschel. Und ich, was machen Sie denn jetzt? Ich bin Journalistin. Und dann war gleich so Stille. Ja, aber schön die Wahrheit schreiben, ne?
Oh, scheiße.
Ja.
Das ist super. Du so, ja, ich habe das dir meinen hippokratischen Eid geschworen. Wir haben uns alle so schwarze Mützen aufgesetzt und dann sind wir runter in den Keller gegangen und haben was geschlachtet und dann haben wir so mit unserem Blut unseren journalistischen, hippokratischen Eid geschworen. Ja, so ist es doch tatsächlich. Das stimmt. Wir haben heute auch, ich möchte das Ganze noch die Mitfahrgelegenheit mit einem schönen Erlebnis abschließen. Und zwar mein schönstes Mitfahrgelegenheitserlebnis war mal, als ich mit jemand von aus dem Team, die liebe Bladi, bei einem Bootcamp war in Hamburg und hat mir auch Mitfahrgelegenheit gebucht mit zwei, naja, die waren vielleicht schon ein paar Jahre älter als wir, aber auch nicht so viel älter und die haben so einen Trip nach Hamburg gemacht und war so ein Pärchen und die haben uns dann hingefahren, abgesetzt und die haben uns dann auch wieder mitgenommen und das war ganz süß, weil das waren wie so unsere Eltern, die uns wieder abgeholt haben von der Halle, direkt von der Halle auch und dann haben die auch gefragt, wie es war und so und das fand ich total schnucklig und die waren super angenehm und ich habe mich auf der Rückbank echt so, also ich gefühlt, als wäre ich ihre Tochter, die jetzt gerade mit den Eltern aus Hamburg wegfährt. Und das fand ich gut. Das war mein schönstes Mitfahrgelegenheitserlebnis. Okay, ja, wir sind ja jetzt schon, Wendy hat ja schon mit der ersten Frage angefangen, hier mit dem Mafia-Boss, ne?
Ja, wollte ich jetzt mal wissen.
Ich habe mir auch krass investigative, super Journalistenfragen überlegt. Ich habe gedacht, erst habe ich gedacht, welche Frage kriegst du wahrscheinlich nie gestellt? Du musst dir mal ganz viele Fragen stellen, ne? So dachte ich vielleicht, welche Frage stellt dir denn mal keiner? Und da habe ich gedacht, also als erstes habe ich sofort gedacht, was ist deine Lieblingsfarbe? Das fragt dich wahrscheinlich niemand als Journalist.
Grün.
Grün, okay. Und dein Lieblingstier war meine zweite Frage gleich.
Pferd.
Okay. Gut, das war meine hartnäckige.
Das waren deine zwei Fragen. Das war tiefgründig.
Das, oder? Das ist richtig, richtig stil.
Sehr viel Gehirn hier. Sehr viel Gehirn. Ich hoffe, du bist nicht unterfordert, Anthony.
Was? Hallo? Da habe ich lange gebraucht, dass ich mir das ausgedacht habe.
Hast du schön deine Hausaufgaben gemacht, Cutie.
Ja, oder? Nein, ich habe...
Hast du abgeschrieben?
Ja, aus dem Diddle Freundebuch habe ich abgeschrieben.
Genau. Ich jetzt eine Frage stellen. Mal eine etwas tiefgründigere Frage. Anthony, war das, was du dir vorgestellt hast als Kind, was du später mal machen möchtest?
Journalistin sein?
Ja. Ich meine, kann ja sein.
Also ich wollte eigentlich, seitdem ich 13, 14 bin, Journalistin sein. Und wow, habe auch tatsächlich dann gearbeitet, so seitdem. Also kann man eigentlich schon so sagen. Und also das ist jetzt so das, was ich machen wollte als Jugendliche. Manchmal denke ich mir so, was, bist du doof? Aber ja, also eigentlich schon, ja.
Aber gab es irgendwie vorher andere Berufswünsche, die du hattest, so mit 6 Jahren oder so, Feuerwehrfrau?
Ich wollte Ritterin werden auf dem Mittelaltermarkt, tatsächlich. Das fand ich total toll, also weil ich ja auch reiten kann und reiten gelernt habe. Und dann sind wir immer bei uns ins Nachbardorf auf den Mittelaltermarkt gegangen, in Wesenstein. Und da habe ich dann immer gedacht, so, boah, ich möchte ja auch so Turniere reiten, so. Und irgendwie durch die Gegend ziehen und irgendwie so eine Rüstung tragen und so. Das tatsächlich war das so, ich dachte, das will ich machen.
Das wäre jetzt auch nicht so schlecht gewesen, oder?
Was ist dann passiert? Was hat dich von diesem Wunsch abgehalten?
Die Realität, vielleicht.
Ja. Also, er würde es jeden Fall hier sitzen, weil auch mit dem Job Ritterin auf dem Mittelaltermarkt fände ich auch super. Hätte ich auch viele Fragen.
Ja, da hätten wir dich auch eingeladen, auf jeden Fall.
Da hätte ich mich auch eingeladen. Also, ich habe wirklich auch viele Fragen hier stehen. Und zwar, um an Wendys Frage mit dem Mafia-Boss anzuschließen, habe ich tatsächlich mich gefragt, wen du mal gerne interviewen würdest und welche Frage, egal welche, du eigentlich gerne mal jemand stellen würdest, auch wenn die null journalistisch ist. Also einfach, wo du so denkst, das ist so eine Frage, die traut sich keiner zu stellen. Das kann so ganz allgemein sein oder so. Also wen würdest du interviewen und welche Frage würdest du nicht stellen? So machen wir das. Das ist gut. Egal wen, du kannst jeden kriegen. Alle wollen zu dir.
Ich würde, glaube ich, gerne Angela Merkel interviewen. Aber halt eher so, also man sagt es in der Journalistensprache unter drei, so, also eben nur unter uns, das würde nie öffentlich werden. Und ich würde sie einfach fragen, wie sie das aushält. So, also all das, was passiert und ihren Job und wie sie das eigentlich macht. Und ich würde aber aus sehr egoistischen Gründen auch gerne meinen krassen Crush Benedict Cumberbatch gerne mal interviewen und ihn fragen, willst du mich heiraten?
Das ist süß.
Das ist eine gute, nicht sehr journalistische Frage. Und immer noch die Abschiedsfrage, so nach dem Motto, so, wenn jemand wirklich mal fürs Leben sucht und nie beißt jemand an. Wisst ihr, was ich meine? Einfach bei jedem Interview einfach so pro forma fragen.
Ich stehe zur Verfügung.
Also danke für das Interview. Wir bedanken uns, aber wollen Sie mich jetzt noch heiraten?
So. Vor der Kamera.
Finde ich super, vor der Kamera. Das könnte dein Signature-Move werden.
Und dann kannst du auch in dieses, Sommerhaus-Dings einziehen.
Sommerhaus der Stars, wenn die sowas darfst du doch nicht vergessen, wie so eine Sendung heißt.
Sorry, ich bin so unprofessionell. Okay, jetzt darf ich eine Frage stellen.
Okay.
Genau, und zwar wäre auch meine Frage so, gerade weil ja auch gerade Journalismus oder Journalistinnen sind jetzt nicht unbedingt die beliebtesten Menschen in diesem Land, würde ich jetzt mal behaupten. Was ist so die schlimmste Erfahrung, die du gemacht hast in deinem Job in den letzten Jahren?
Also die schlimmste Erfahrung, also das hat auch ein bisschen was damit zu tun, dass ich ja da lebe, wo ich auch berichte. Und das war letztes Jahr, glaube ich, in Chemnitz, als diese rechtsextremen Aufmärsche da gab und dann so ein Bürgergespräch, das angesetzt war mit Michael Kretschmer, also dem Ministerpräsidenten, das so oder so angesetzt war und geplant war und da halt echt so 500 Leute da waren und ich so in der Mitte saß und dann so die Leute, man denkt ja so, okay, wir sind jetzt nicht auf der Straße, wo alle rumbrüllen, sondern wir sind jetzt ja irgendwie in einem geschlossenen Raum. Und dann die Leute echt so angefangen haben zu brüllen und zu trillern mit so Trillerpfeifen und so die völlige Aggression irgendwie so losbrach, gefühlt. Und ich so dachte, so innerlich so sehr ratlos war und dachte, also was ist mit euch los? Und auch so Leute dann eben so zu uns gesagt haben, mit Blick auf uns, so mit Journalisten, ja, guck mal, da ist das Ungeziefer. So.
Oh, okay.
Also das war für mich so dass Menschen, die ein Namensschild auch an der Brust tragen, ne, einen direkten Ansehen, so dann auch sagen, irgendwie, guck mal, da ist das Ungeziefer. Das war für mich, glaube ich, so die schwierigste Erfahrung, so ein bisschen.
Ja.
Und wie gehst du dann für dich damit um? Also natürlich denke ich, denke ich mal, versucht man das nicht so sehr an sich ranzulassen. Aber wenn ich mich jetzt in deine Lage hineinversetze, würde mich das, also würde ich immer schwelgen zwischen wirklich Angegriffenheit, Wut, Ärger, Frustration, aber auch Resignation irgendwie. Weil man auch weiß, man kann wahrscheinlich nichts dagegen tun, dass die Leute sind. Und man ist ja auch ein Stück von der Menschlichkeit vielleicht dann auch enttäuscht einfach und vom Humanismus. Also wie machst du das dann für dich? Oder was waren in dieser schlimmen Situation deine Gefühle da gewesen?
Na, mich hat das schon angegriffen, also mich hat das verletzt so, auch dass jemand mich einfach nur wegen meinem Beruf, also ich bin ja nicht, der Beruf ist ja nicht, bin ich ja nicht als Mensch, bin ja, also mich eigentlich nicht mehr als Mensch sieht, sondern einfach nur noch als Ding, so, ne, als irgendwie so etwas, was man beleidigen kann und was man im Zweifel irgendwie auch angreifen kann. Wahrscheinlich auch körperlich so, weil ich offensichtlich entmenschlicht bin für die Leute. Und wie ich damit umgehe in dem Moment, naja, ich versuche es auch zu ignorieren, weil ich weiß, die wollen halt mich auch provozieren jetzt in dem Moment. Die wollen halt dann auch Aufmerksamkeit. Und sonst halt sehr viel reden tatsächlich. Also wir reden sehr viel als Kollegen untereinander. Aber es gibt mittlerweile also tatsächlich auch mal die Überlegung, also es gibt Zeitungen, es gibt auch die ARD, die das mittlerweile macht. Die machen spezielle Kurse mittlerweile für Korrespondentinnen im Inland, was du eigentlich eher aus dem Ausland kennst, wie du umgehst mit solchen Situationen. Also wie du halt psychisch mit so einer Situation, also natürlich jetzt darüber hinaus, man ist in Chemnitz unterwegs und man ist einfach mit einer Horde von, ja, unter anderem Neonazis irgendwie konfrontiert. Und das ist natürlich mentaler Stress über Tage, wo man praktisch so mit Psychologen darüber redet. Und das ist, glaube ich, tatsächlich etwas, was wir nie gedacht hätten, dass irgendwann mal der Punkt käme, dass wir jetzt ernsthaft hier praktisch Kurse abhalten müssen, die eigentlich für Journalisten gedacht sind, die in irgendwelche Krisengebiete im Ausland gehen.
Ja. Ja, aber ich denke, es ist auf jeden Fall eine gute Sache. Ich kenne es ja irgendwie aus der sozialen Arbeit irgendwie, dass wir auch so Supervision zum Beispiel haben oder so. Und ich glaube, das ist immer, wenn man noch irgendwie mit Menschen zu tun hat, in welcher Art und Weise auch immer, ist es immer relativ sinnvoll irgendwie. Einfach, dass man auch auf sich selber achtet und dann nicht einfach irgendwann abdreht irgendwie. Weil ich denke, das kann so auch schon passieren, dass man sich da so ein Stück verliert irgendwie.
Total, das Problem bei unserem Beruf ist ein bisschen, dass wir so als sehr harte, also der Journalist als harter Hund, so wie er ja auch immer dargestellt wird in Filmen oder in Serien oder abgebrüht und super investigativ und kühl und kann alles ab so. Und so ist auch teilweise, ehrlich gesagt, der Blick auch in der Branche immer noch so, ne, dass du, wenn du halt sagst, sorry, ich kann das jetzt gerade auch nicht mehr, dass du im Zweifel halt schon damit immer noch rechnen musst, dass es dir als Schwäche ausgelegt wird, so, ne.
Ja, das ist sehr schade.
Das ist so ein bisschen das Problem.
Das denke ich, hat vielleicht auch ein Stück weit leider dazu beigetragen, dass Journalisten irgendwie entmenschlicht werden, weil diese Darstellung ja oft immer da ist, dass Journalisten gehen über Grenzen, Hauptsache die gute Story, die zählt, was gerade im Film ja auch oft sehr, sehr, sehr oft in den Fokus gerückt wird. Ja, die plaudern alles aus, was ihnen gesagt wird, sie kennen keine persönlichen Grenzen und so. Und dann mit diesem Bild und dann noch diesen Begriff, der sich leider absolut in die deutsche Sprache und auch überall eingeprägter Lügenpresse, Fake News, dann dazu noch Verbindung zu bringen, dann ist man wirklich für die Leute wahrscheinlich viel schneller dann noch ein Ding. Und was man früher vielleicht so dachte, oh krass, der taffe Journalist, der das alles hinkriegt, hat eine absolute super negative Verbindung dann gekriegt. Also denke ich mir, vielleicht kann das auch dazu beigetragen haben. So, ne? Und es ist schade, wenn man man soll in jedem Beruf weiterhin Schwäche zeigen dürfen, egal was man macht, weil man weiterhin ja auch Mensch ist. Egal, ob das ist als Polizist, Soldat, oder Polizistin, Soldatin, Journalist, Journalistin oder was weiß ich nicht, Krankenschwester, Pfleger, Arzt, Ärztin, total egal, Lehrer, Lehrerin, was auch immer. Und das wird so ein bisschen, glaube ich, dann ganz oft auch vergessen, so, ne? Ich meine, ja, das ist eigentlich schade. Und das bringt diese großen psychischen Probleme. Wir haben letztens auch mal über die Bundeswehr geredet und hat auch einer erzählt, die kannte auch jemand, der war auch im Einsatz gewesen, hat danach auch keine Hilfe bekommen, so wirklich. Und der hat sich dann Jahre später erhangen. Also der hat das nicht verkraftet, was er da erlebt hat. Und das ist schon krass, wenn dieses Bild so drin ist. Und ich habe auch Remarque, Der Weg zurückgelesen. Und das hat mich so tief erschüttert. Das ist quasi die Fortsetzung von Im Westen nichts Neues, beziehungsweise Fortsetzung stimmt nicht, ist eigentlich der zweite Teil, also es ist wie zweigeteilt, diese Geschichte. Und wo ich so denke, krass, das ist so heftig. Und die Leute haben damals schon angeprangert, die kommen zurück und keine Hilfe ist da. Insofern ist es gut, dass es dieses Programm jetzt also von Journalisten auch gibt. Und natürlich ist es auch erschreckend, dass es aber das geben muss. So, also diese Entwicklung ist natürlich auch nicht von der Hand zu weisen. Hm. So, ich habe auch noch eine Frage. Ne? Wie gesagt, ich habe mich da richtig vorbereitet. Und zwar, was zeichnet für dich ganz persönlich qualitativ hochwertigen Journalismus aus? Weil das ist ja immer so ganz oft, ne, wird ja immer so gesagt, ja, die Zeitung ist nicht seriös, das ist nicht seriös, bla bla. Aber ich glaube, man macht sich ganz oft gar keine Gedanken, was man selber von einem, also auch selber persönlich von einem guten Journalist oder von einem guten Artikel überhaupt erwartet. So, deswegen finde ich das mal ganz interessant.
Also offen an ein Thema rangehen. Also es gibt ja oft so dieses Ding so, na, was ist denn die These? So, ne? Dass vorher, bevor eigentlich der Text geschrieben ist, bevor man Menschen überhaupt besucht hat, irgendwie manchmal dann schon gefragt wird, was ist denn die These? So, und ich kann natürlich eine These, wenn ich vorher eine These schon so fest im Kopf habe, dann fehlt mir der Blick eigentlich irgendwie abseits von dieser These. Was ist vielleicht die wirkliche These? Das heißt eigentlich mehr unbefangen an eine Geschichte heranzugehen, das eigene Ego zurückzustecken, also eben nicht zu sagen, ich schreibe jetzt hier die geile Geschichte, weil ich zeigen will, dass ich der geile Journalist bin, sondern ich erzähle eine Geschichte, weil der Protagonist oder das Thema relevant ist und das Thema und die Protagonisten halt differenziert darzustellen, also nicht benutzen so schablonenhaft, um jetzt irgendwas zu skizzieren am Reißbrett, damit die Geschichte halt besser funktioniert, sondern halt zu sagen, okay, ich versuche hier irgendwie differenziert eine Geschichte zu erzählen und höre mir alle Seiten irgendwie an. Verurteile niemanden, sondern überlasse dem Leser so ein bisschen auch so, ne, was kann er rauslesen aus den Zeilen. Das zeichnet für mich guten Journalismus aus. Ich bin zum eigentlich großer Fan von Lokaljournalisten, ehrlich gesagt. Das ist so wichtig, was deren Arbeit, weil die eigentlich die ganze Zeit rausgehen, ne? Und das ist eigentlich das Wichtige. Das hat die Branche, also wenn man die großen Häuser anguckt, wurde das ganz krass zurückgefahren in der Vergangenheit, dass viel vom Schreibtisch aus gearbeitet wurde. Und das ist genau das Problem. Also es gibt berechtigterweise auch Kritik am Journalismus, total. Darüber kann ich auch gerne, diskutiere ich auch gerne mit Leuten. Aber es gab auch ein Umdenken, so, ne, dass Leute halt viel mehr abgestellt wurden im Inland dann als Korrespondenten. Also dass dann gesagt, okay, wir brauchen mehr Leute in Ostdeutschland, weil vom Schreibtisch aus lässt sich hier nichts erklären, so, ne, oder aus Telefonaten. Ich muss in einem Ort auch sein, ich muss die Menschen kennen und verstehe irgendwie das. Ganz verstehen wird man es nie, aber es fällt natürlich leichter, wenn man irgendwie dort ist und sich auf die Menschen irgendwie einlässt. So.
Ja, das stimmt.
Findest du, dass diese voreingenommene Meinung tatsächlich viel zu häufig in Texten vorkommt, gerade in diesen, also in den heutigen Diskussionen? Weil ich selber habe persönlich sehr häufig die Meinung, dass ich fast kaum Texte lese, die nicht irgendwie geprägt sind und in eine Richtung schon gehen. So. Also du, ne, zu teils, es sind immer manchmal wieder so Sätze drin, die schon ganz deutlich die Meinung auch des Journalisten darlegen und wohin der Artikel gehen soll. Und man hat natürlich auch Häuser, wo man sagt, okay, die schreiben eher mittig, die schreiben eher so ein bisschen schon sehr konservativ, die schreiben eher so ein bisschen anders. Also hast du selber auch den Eindruck, dass das so ist?
Also Haltung finde ich ja grundsätzlich völlig in Ordnung. So, ne? Also es ist natürlich so, dass ich zum Beispiel für ein Haus arbeite, wo klar ist, dass es hat eine gewisse liberale Haltung und das finde ich auch völlig, also, ne? Also wer halt was anderes lesen möchte, findet ja auch andere Blätter. Und eine Haltung drückt sich da natürlich aus in den Themen, die wir machen. So, ne? Also zum Beispiel, dass ich sage, Rechtsextremismus ist mir halt wichtig. So. Und das ist wichtig, dass wir drüber schreiben. Das ist ja irgendwie auch eine Haltung. Und das finde ich schon richtig, so, dass man das hat. Also auch als Journalist eine Haltung zu Themen. Das sollte aber nicht dazu führen, dass man schon völlig sagt hier, wo hatte ich das jetzt vor kurzem, dass ein Hauptstadtjournalist aus Berlin dann sagt, ja, hier die AfD, das sind ja alles, ist ja alles ein völkischer Haufen. So, das ist halt Pauschalisierung. Ich kann nicht zu den Leuten in Sachsen, wo ich auf dem Dorf bin, kann ich nicht zu allen sagen, ihr seid alle ein völkischer Haufen. Das ist halt Pauschalisierung und das kommt halt total, also das kommt vor. Das halte ich halt wiederum nicht für guten Journalismus, dann so zu pauschalisieren. Und klar, also das ist schon ein Symptom, das es auf jeden Fall gibt. Wo ich aber sagen muss, da wurde in der letzten Zeit schon auch gegengesteuert. Also seit der Wahl von Trump, wo wir alle megamäßig daneben lagen, also bei der Prognose, weil wir waren alle sicher, dass Hillary Clinton das gewinnt, hat er auf jeden Fall ein Umdenken eingesetzt, dass man überlegt, okay, mit welchen Kreisen umgeben wir uns eigentlich oder sich auch die Korrespondenten, warum lagen wir eigentlich so falsch, reden wir mit den falschen Leuten. Hm. Genau, und da hat sich schon was verändert.
Ja. Okay. Ich hätte auch noch eine Frage, weil ich gerade an was geht, also als du vorhin auch, genau, wo es irgendwie nochmal darum ging, auch wie Journalistinnen irgendwie dargestellt werden, so ein Film und so, ne? Darum ging es ja vorhin kurz, musste ich gerade dran denken, ich habe letztens bei Netflix irgendwie diese Serie gesehen, When They See Us, wo es ja um diesen Fall in den USA gegen irgendwie 89, wo fünf schwarze Jungs irgendwie aus Harlem, glaube ich, in New York City irgendwie für, angeklagt und verurteilt wurden irgendwie für die Vergewaltigung irgendwie einer Frau im Central Park, die sie halt nicht begangen waren. Die waren irgendwie im Alter zwischen 14 und 16. Und so die Art und Weise, wie die Medien quasi auch das aufgebauscht haben, irgendwie damals halt auch echt extrem war und quasi die schon so von der Presse verurteilt wurden, bevor überhaupt klar war, dass sie es getan haben, was sie ja auch nie getan haben. Und einfach, dass so dieses ganze Drumherum irgendwie so extrem geprägt haben. Und ich habe mich, wäre jetzt meine Frage irgendwie so, was du denkst, irgendwie wie viel Macht auch Journalismus so hat, irgendwie politisch gesehen, gesellschaftlich gesehen, so wie viel, denkst du, kann man da irgendwie auch Bedeutung zumessen, Meinungsbildung und sowas?
Also das, ich glaube halt ehrlich gesagt, wir nehmen uns da manchmal vielleicht ein bisschen zu wichtig, als wir es tatsächlich sind. Also ich meine, wir haben eine gewisse Anzahl von Abonnenten, jedes Haus, ne, die immer noch im Vergleich zur Gesamtbevölkerung sehr wenig und sehr gering ist, ne? Natürlich hat, ich arbeite für die Süddeutsche unter anderem. Man kann indirekt sagen, die Süddeutsche hat zuletzt das die österreichische Regierung gestürzt, könnte man so sagen, ne? Mit investigativen Recherchen.
Ja, ja, ja. Stimmt, das habe ich gesehen.
Von daher ist die Macht natürlich recht groß. Und wenn wir uns jetzt angucken, jüngste Geschichte, die ich wahnsinnig gefährlich fand, wo die Bild-Zeitung darüber berichtet, dass in Leipzig zwei Kindergärten offensichtlich entschieden haben, kein Schweinefleisch mehr anzubieten, weil, eine oder zwei Personen Kinder so, keine Ahnung, Muslime sind. Und das ist halt einfach eine Entscheidung, die in dem Kindergarten getroffen wurde. Das geht eigentlich jetzt auch überhaupt, es hat gar keine Relevanz, also für mich hat das gar keine Relevanz einfach. Und dann berichtet eine Bild-Zeitung darüber und dann entsteht eine dermaßen Dynamik, die am Ende dazu führt, dass Polizisten einen Kindergarten bewachen müssen, weil Kinder bedroht werden. Also da fällt mir nichts mehr dazu ein. Das ist wirklich, also ich meine, klar, man ist von der Bild einiges gewohnt, aber das finde ich einfach fahrlässig, da einen Kulturkampf zu, ne? Und auch wie werden zum Beispiel Schwerpunkte gelegt, ne? Also wir haben ja einfach in, ich weiß gar nicht jetzt so genau wo, aber wo ein Schwarzer angeschossen wurde von einem Typen einfach im Auto mit drei Schüssen und einem Bauchschuss und eben rassistischer Hintergrund. Also manchmal fragt man sich schon, okay, wir diskutieren jetzt hier ernsthaft über Schweinefleisch in der Kita, aber es wurde jemand auf offener Straße irgendwie angeschossen aufgrund von Rassismus. Also das ist irgendwie Da würde ich mir zum Beispiel auch mehr, also manchmal, klar, kann man schon fragen, okay, Gewichtung und Aufregung, so, ne? Und warum wird über das eine mehr berichtet, über das andere weniger? Das frage ich mich selber auch, so, ne? Also Fragen stelle ich mir auch.
Da würde ich irgendwie kurz auch irgendwie nachschieben, weil das liegt mir auch irgendwie am Herzen. Ich war zuletzt irgendwie auch hier in Berlin irgendwie beim Black Lives Matter Protest und da war ja auch eine extrem große Kritik, einfach auch Frustration, auch einfach darüber zu hören, wie auch so die Darstellung irgendwie in den Medien irgendwie gerade von Opfern rassistischer Gewalt einfach passiert, beziehungsweise auch einfach ganz oft nicht passiert. So, ne? Und da war echt eine große Frustration zu spüren, die ich auch teile, darüber, wie ja jetzt irgendwie zuletzt irgendwie auch eine geflüchtete schwarze Frau irgendwie in Brandenburg irgendwie 3 Monate lang vermisst war und dann wurde irgendwie ihre Leiche direkt neben dem Haus gefunden und da wurde halt irgendwie einfach nicht drüber berichtet. Es hat halt einfach niemanden interessiert. Und das ist halt was, wo ich mich auch oft frage, wenn, ich bin jetzt mal an der Stelle wirklich böse, ne, über Bild-Zeitung, ja, die BZ irgendwie hier in Berlin, irgendwie diese eine Frau, weiße, blonde, blauäugige Frau, die hier irgendwie verschwunden ist irgendwie letztes Jahr, darüber hat die Bild-Zeitung jeden Tag berichtet, über Wochen. so und über andere Menschen und über andere Schicksale, so, es interessiert halt niemanden. Und das ist was, was mich auch oft verärgert, wenn ich versuche auch irgendwie mich zu informieren und zu lesen und ich lese ganz viele Dinge einfach nicht. So, und das finde ich persönlich irgendwie wirklich schrecklich. Und ich frage mich manchmal, neben dem, dass es auch einfach Rassismus ist, frage ich mich, wie das kommt irgendwie, dass doch viele Zeitungen oder Ähnlichen sich einfach für bestimmte Dinge nicht interessieren, die ich durchaus für wichtig halte.
Die Antwort ist sehr traurig. Es gibt zu wenige Menschen mit Migrationshintergrund in den Redaktionen.
Ja, das wäre jetzt auch meine Hypothese gewesen, ja.
Also das ist einfach so, ich merke, also klar, ist jetzt kein guter Vergleich, weil ich bin weiß, ich bin trotzdem privilegiert, aber ich komme halt aus Ostdeutschland und der Osten wurde ganz lange in meiner Redaktion so gesehen, ja, da haben wir keine Leser, so, warum sollen wir jetzt da mehr Leute hinschicken und, ne, und da ist auch ein bestimmter Blick drauf, so Nazis, AfD, so, das war's, ne. Und einfach dadurch, dass wir, also dass so, dass ich auch da war oder dass jetzt wir halt zu dritt zum Beispiel sind in unserem Büro da in Leipzig, wir schmettern halt derzeit ganz viele Geschichten ab. Also wir sind halt diejenigen, die sagen können so, okay, pass mal auf, wir sind hier vor Ort, ich habe die und die Lebensrealität und euer, und ne, und den und den Spruch könnt ihr euch jetzt mal klemmen, so.
Ja, ne, finde ich
und,
gut.
Wenn ich darüber nachdenke, wie ne, der Anteil, was Diversität betrifft, von Menschen mit Migrationshintergrund bei uns in der Redaktion, das ist sehr gering. Also ich bin super happy, dass wir endlich mal jemanden haben, eine junge Frau, die Arabisch spricht. Ja, wirklich mal jemanden haben, der fließend Arabisch sprechen kann und natürlich eine tolle Journalistin ist, so.
Ja.
Ne, weil die bringen ganz andere Geschichten mit, ganz andere Themen, so, ne, die, wenn da irgendein Journalist von der Tagesschau ein Buch über Moscheen rausbringt, das sehr populistisch ist, die nimmt das Buch halt auseinander. So, weil die halt Ahnung hat davon, so, ne?
Ja.
Und das ist halt echt das Problem, dass wir einfach zu wenige Leute leider haben, die dann natürlich, na klar, wir könnten uns selber auch sagen, hey, wir müssen da mehr aufmerksam sein, wir müssen da viel stärker hingucken. Aber klar, so, ne, wir sind halt nicht betroffen von diesen Dingen. Und oft sind natürlich Sachen, die, ne, für die wir uns interessieren, haben auch was damit zu tun, wie betroffen wir von bestimmten Dingen irgendwie sind. Und ich bin nicht von Rassismus betroffen. Ich bin höchstens von Sexismus betroffen.
Ja.
Und kann in der Richtung halt was sagen, aber ja, Rassismuserfahrung habe ich und ne, und passiert immer wieder, dass man dann denkt, so, ja, stimmt, irgendwie hätten wir mehr machen müssen.
Ja, aber finde ich gut, dass du das ansprichst, weil ich glaube, das ist generell ein Problem ja überall, wo man sagen kann, warum sind irgendwie welche Gruppe von Menschen auch eben nicht repräsentativ irgendwie sichtbar ist. Natürlich, weil es auch immer darum geht, was hinter den Kulissen ist und beziehungsweise wer da nicht ist.
Ja.
Es ist ja auch so ein Punkt, so mit der Glaubhaftigkeit, ne? Also wenn eine weiße deutsche Journalistin über Rassismus schreibt, ohne Migrationshintergrund oder irgendwas, die auch von hier kommt, dann würde ich, als Personengruppe, die das betrifft, mich auch nicht wirklich verstanden fühlen. Auch denken, okay, das ist super, dass sich für jemand interessiert, aber warum schreibt das keiner von uns, erlebt? Und, also da würde auch diese Zielgruppe tatsächlich, und das, denke ich, so sehen und aber auch die Leute, die das lesen. Weil immer, wenn ich einen Bericht lese, egal über was, ja, und der Journalist oder Journalistin schreibt das aus seinen eigenen Erfahrungen oder irgendwie Betroffenheit und man merkt es in meinem Artikel an, ob da wirklich so Herzblut dahinter ist und so Leidenschaft und Feuer oder nicht so, ne? Und es wäre, glaube ich, noch schlimmer, wenn dann so ein Artikel hingehostet wird, so. Und das ist ja, oh Gott, diese Kette ist ja wieder so lang, ne? Warum sind dann so wenige in diesen Redaktionen, ja? Machen überhaupt genug Leute mit Migrationshintergrund eine journalistische Ausbildung, ne?
Ja. Haben sie den Zugang dazu? Ja.
Haben die Zugang dazu, etc. Ja. Und diese Linie geht auch wirklich, wirklich richtig lange. Und dann schließt sich dieser Teufelskreis leider, okay, da sind keine da, schlechte Bildung, kommen wieder nicht ran, machen keine Schlüsse, journalistische Diversität. Und zack, und dann wird es einfach, ja, sich nicht dafür interessiert, ne? Wenn dann jemand verschwindet oder stirbt oder so. Ja, richtig. Das ist, ich denke aber, da sollten wir alle auch mal darüber nachdenken. Und man kann auch, wenn man jetzt, wie soll ich das sagen, nicht selber von Themen auch betroffen ist, sollte man sich auf jeden Fall trotzdem mit den Themen versuchen, so weit es geht, auseinanderzusetzen. Und die, weil ich habe dann auch bei ganz vielen Sachen Angst gehabt, dass dann Rassismus ist oder Antisemitismus oder irgendwas. oder Bodyshaming, dass es so hochploppt, dann ist man so überrascht. Ne? Und außerdem kann man immer, und das finde ich auch immer so krass, man kann immer in eine Situation kommen, wo man ja auch betroffen ist davon. Ne? Also dieses Wegschließen davor, zu sagen, ah ja, der ist hier, zum Beispiel meine Schuldenfalle, wie das hier viele machen, ne? Auch obdachlos und bla, ach, keine Ahnung, was der durch hat. Oder ach, gut, der hat einen Alkoholiker in der Familie. Ne? Aber mal selber zu sagen, okay, was sind eigentlich die Probleme, warum geraten Leute dahin oder was ist mit der Problematik, weil man kann das selber passieren. Man kann selber in diese Situation kommen, ja. Und auch von Rassismus kann man betroffen sein. Ne? Ich meine, du weißt das viel, viel, viel besser als ich, aber auch wenn man jemanden kennenlernt, zusammenlebt, kriegt man ein gemeinsames Kind. Ne? Mhm. Und zack, boom, richtig, ist man auf einmal auch von einem Rassismus betroffen, den man vorher gar nicht erlebt hat. So. Ja. Und deswegen ist das wichtig, sich, glaube ich, auch damit auseinanderzusetzen. Okay. Das war immer, na, das war fast schon, ich habe mich schon fast schon journalistisch gefühlt bei dieser Auseinandersetzung. Jetzt, und zwar hast du ein Buch schon geschrieben. Ja, da haben wir quasi nicht nur eine Journalistin, sondern auch Autorin hier sitzen. Und vielleicht kannst du ganz kurz nochmal erzählen für alle, die dich nicht kennen, ja, von diesen unseren Millionen von Hörern, worum es da ging, was dich dazu bewogen hat, dieses Buch zu verfassen. Und wenn ich jetzt sagen würde, hallo, ich habe super viel Geld, würde dein neues Buch verlegen, für was für ein Thema oder was für ein Thema würdest du schreiben und wie würdest du vielleicht auch den Titel dieses zweiten Buches nennen?
Das Buch heißt Dreamland Deutschland? Fragezeichen. Und es ging um zwei junge Syrer, zwei Brüder, die ich begleitet habe seit dem Herbst 2014 auf ihrer Flucht nach Deutschland. Also ich habe sie in Mailand kennengelernt, im Bahnhof und dann begleitet und seitdem halt immer auch wieder getroffen. Und das Buch geht praktisch so um ihr erstes Jahr in Deutschland, also so das erste Jahr. Und das fiel natürlich auch gerade auf die Zeit, also die kam ja an, als das im Rest von Deutschland alles noch gar nicht so wahrgenommen wurde, so doll, eher in München eben, wo man das schon merkte. Und nun, ihre Einlebungszeit fiel ja dann genau auf 2015, also die Zeit, wo wir schaffen das, der Satz von Merkel kam und eben auch schon also Angriffe auf Asylbewerberheime es gab und Pegida wieder sehr groß wurde und genau darum geht es praktisch in diesem Buch. Und bewogen, es war ja Zufall, also weil ich eben diese Reportage am Anfang geschrieben habe über diese beiden Jungs und dann ist ein Verlag auf mich zugekommen und hat mich gefragt, ob ich nicht was Längeres machen möchte. Das war dann also dieses Projekt. Und worüber möchte ich schreiben? Tatsächlich ist so eine Idee gerade, aber es wird kein Buch, weil ich habe keinen Bock, nochmal ein Buch zu schreiben. Das ist echt anstrengend. Aber so eine Reihe, ehrlich gesagt, so meine Wände, so über Menschen, über interessante Leute, die über ihre Wendezeit also reden. Zum Beispiel die letzte Familienministerin der DDR, die darüber spricht, dass es ja eigentlich eine Gesetzgebung gab zu DDR-Zeiten, die zum Beispiel eine Abtreibung bei Frauen total war ja, also gab es ja und dann plötzlich eine Gesetzgebung von der BRD kam, die praktisch Schwangerschaftsabbrüche plötzlich erschwert hat, also ne, so darüber spricht, wie eigentlich so bestimmte, die Frauen betreffenden Rechte teilweise beschnitten wurden, so, also verschiedene Leute oder zum Beispiel Paul van Dyk, von dem ich vor kurzem einen Song gehört habe, den ich damals ganz anders verstanden habe und heute verstanden habe, dass er, also Wir sind wir, ich weiß nicht, wer den noch kennt. Ja. Wir sind wir, ja, wir stehen hier. Ja, ja. Den hat er 2004 gemacht und das war eigentlich damals die Hymne über das, was wir heute besprechen. Also dieses Verhandeln der Wendezeit hat er damals eigentlich in einen Song schon gepackt. So, keiner redet, keiner will mehr drüber reden und man packt eigentlich alles irgendwie weg und wir hatten damals irgendwie Hoffnung und wollten doch eigentlich viel mehr und jetzt haben wir irgendwie das und genau, und der ist dann in den 90er Jahren zum Beispiel in Berlin, in Prenzlauer Berg, so ein krasser Underground-DJ gewesen. So. Und einfach so, wie haben Leute Wendezeit erlebt? Das ist irgendwie sowas, was ich gerne machen möchte, aber nicht als Buch.
Ja, aber das klingt voll spannend auf jeden Fall.
Ja, aber nach der Wahl vielleicht.
Ja, super.
Wer das hört, niemand stiehlt mir diese Idee.
Ja, das ist Copyright liegt auf jeden Fall hier und ganz wichtig, macht euch eure eigenen guten Ideen hier. Klaut nicht den Scheiß.
Richtig. Denk mal selber nach.
Denk mal selber nach. Aber ich finde ja auch super. Und das ist auch so ein Thema, was auch, glaube ich, ganz viele Leute noch berührt. Hm. Und weil ja auch noch trotzdem sehr viele Leute am Leben sind, die das damals miterlebt haben. So, und selbst wenn die das nicht miterlebt haben, glaube ich, dass sowas auch wieder dazu beiträgt, dass die Leute das vielleicht verstehen, die danach geboren worden sind, ja. Oder weil man selber hat das 91er Baujahr, das ist gar nicht so, oder nur ist natürlich nur wahrgenommen, aber weiß manchmal gar nicht, was wie bedeutet oder warum das so gravierend war oder so. Meine Mutter ist ja absolutes DDR-Kind, wirklich der DDR sehr geliebt, muss man sagen. Und vielleicht auch um so Leute auch besser zu verstehen oder diese Spaltung Deutschlands auch zu verstehen in den Köpfen. Und Erlebnisberichte sind für mich auch immer noch, weiß ich nicht, das Zeitzeugen sind, glaube ich, so das wichtigste Mittel, die ihre Eindrücke noch persönlich schildern. So irgendwie. Ich muss da mal ganz an George Orwell denken, 1984, wo alle Bücher mal wieder verbrannt wurden, beseitigt wurden und die Geschichte immer wieder neu geschrieben wurde, je nachdem, wie es gerade gepasst hat. Und dann denke ich so, das kann man halt mit solchen Zeitzeugen nicht machen und so. Und das finde ich ganz gut. Okay, wow, wir sind ja ganz schön in der Zeit schon mega fortgeschritten. Das ist jetzt verflogen. Ich gucke gerade mal auf meinen Zettel, ob ich noch eine interessante Frage habe. Ja, ich habe zum Beispiel noch eine. Hast du Vorbilder im Journalismus oder hattest du große Vorbilder, die dich quasi auch gerade in den Anfangsjahren vielleicht inspiriert haben, du gesagt hast, wow, okay, das so würde ich gerne schreiben oder das irgendwie, oder bist du da, nö, so, kennst schon Namen, aber so Vorbilder, Idole sind da nicht dabei. Oder so große, die können auch schon tot sein, das ist okay, die müssen nicht mehr leben.
Also tatsächlich fällt mir da jetzt niemand. Also wen ich bewundere, ist zum Beispiel Caroline Ehmke, die schreibt auch Kolumnen bei uns und ist aber eigentlich Journalist, also frei, und die finde ich ganz, sie hat zwar auch zwei Bücher geschrieben, ganz tolle Denkerin, finde ich, und da fühle ich mich, ja, habe ich immer das Gefühl, die kann so das, was ich so denke und irgendwie oft für mich hinstottern würde, fantastische Texte irgendwie verfassen. Und tatsächlich habe ich sehr lange immer überlegt, wie ich mit ihr mal irgendwie ins Gespräch komme. Und ich erinnere mich noch an eine SZ-Nacht, also von der Süddeutschen, so ein Abend ist das dann oft so, wo dann wichtige Leute eingeladen werden. Und sie stand da irgendwie so rum und ich bin die ganze Zeit rumgelaufen, habe gedacht, okay, wie kann ich es jetzt irgendwie ansprechen? Und habe es für dich getraut. Und dann habe ich sie bei einer Nazi-Demo getroffen am Rand. Und dann habe ich gesagt, jetzt gehe ich dahin und sag mal Hallo.
Das ist süß.
Na, du auch hier?
Und was läuft?
Genau, ja, schön. Und, also jemand so einfach für so ihre Art, Gedanken zu verfassen und auch Gedanken zu der jetzigen Zeit auf einem. Ich bin einfach selber nicht sehr Meta. So in meinem Denken, also so, ne, ich habe halt viel, aber halt gerne mit Menschen zu tun, mit bestimmten Realitäten und rede mit denen und zeichne deren Realität nach, aber so dieses Philosophische, das habe ich jetzt zum Beispiel nicht so ganz, und auch die Art, mich da irgendwie so auszudrücken und irgendwie weiter zu denken, und das bewundere ich tatsächlich an ihr.
Okay, Das war doch ein super Schlusswort für so ein kleines Interview, was wir heute mal mit dir geführt haben. Seiten total verkehrte Welt. Und wir kommen jetzt noch zu, also erstmal vielen, vielen Dank, dass du da warst, dass du gesagt hast, klar, opfer ich meine freie Urlaubszeit hier in diesem wunderbaren...
Klar, fahre ich mit dir in den Urlaub, um diesen Podcast aufzunehmen.
Ich so, du, wir können das nur hier machen. Also nur hier können wir uns frei entfalten. Wir müssen dahin fahren. Wir müssen. Genau, dass das also geklappt hat und die Zeit geopfert hast. Wir kommen jetzt zu unserer letzten oder zu unserer einzigen Rubrik. Ich habe auch darüber nachgedacht, wir sollten neue Rubriken einführen. Also wenn ihr alle draußen Ideen habt für Rubriken, immer her damit. Aber nicht die großen fünf oder sowas. Das macht schon fest und flauschig. Das können wir nicht machen. Auch Tiere, die es geschafft haben, können wir nicht machen. Wäre auch kopiert. Wir brauchen was Eigenes. Unsere eine Kategorie noch ist Songraten. Und zwar, bevor ich es nochmal vergesse, alle, die einen Song raten wollen, ihr macht einfach mit bei dem Hallo, ich will so eine Tasche haben. Und schreibt einfach bei Instagram oder unsere E-Mail-Adresse besserwaschen@gmx.de. Und alle Songs könnt ihr auch in der Playlist Hauptsache man kann tanzen auf Spotify hören. Folgt doch einfach dieser wunderbaren Playlist. Tolle Sommernächte warten noch auf euch und diese wunderbaren Songs, die da bunt gemischt gesammelt sind von euren Lieblingspodcasterinnen. Wir haben jetzt schon mehrere Follower, Wendy. Wir sind nicht nur wir beide.
Ja, perfekt. Läuft doch bei uns.
Es geht vorwärts, es geht vorwärts. Und kommen wir mal zur Auflösung von letzter Woche. Was waren deine zwei Songs, Wendy?
Ja, ich muss auch zugeben, ich habe den zweiten ein bisschen verkackt. Das lag aber daran, dass ich, glaube ich, einfach schon zu viel Pfeffi-Intus hatte an dem Zeitpunkt. Deswegen ich bezweifle, dass irgendjemand den zweiten Song erkannt hat. Aber der erste war auf jeden Fall von Lizzo, Juice. Ist ja gerade irgendwie auch eine sehr angesagte Künstlerin. Da dachte ich, das erkennt vielleicht die ein oder andere Person. Und mein zweiter Song war von Weezer, Klassiker Buddy Holly.
Ja, den habe ich tatsächlich auch. Buddy Holly ist ja bekannt. Hat Weezer-Album rauf und runter gehört. Meine zwei Songs waren Mother Starter von Miley Cyrus, der ganz aktuell ist.
Den kenne ich nicht.
Nee, also der könnte dir eigentlich gefallen.
Das ist das Video gucken mit Vagina mit Stacheln und so.
Ah, ja, wow. Muss ich mir mal angucken.
Richtig. Ja. Und sie hat einen sehr hautengen, roten, sehr gut aussehenden Body an, also komplett. Und sehr viele diverse Leute sind auch in diesem Video zu sehen. Und was ich sehr sympathisch finde auch, Miley teilt immer auf ihren Insta-Account, wenn Leute ihr Videos schicken, wie sie diesen Song singen. Und das finde ich irgendwie so, ja, das kaufe ich ihr total ab, tatsächlich, dass sie sich einfach freut, dass Leute ihren Song singen. Und das finde ich gut. Mein zweiter Hit, da habe ich dann im Nachhinein gemerkt, ich war halt auch schon ein bisschen betrunken gewesen, dass ich wahrscheinlich ein bisschen falsche Tipps auch gegeben habe. Weil man hätte denken können, es ist Wind of Change von Scorpions. Mhm. Aber es war tatsächlich Scorpions Send Me an Angel.
Ah, ich dachte nämlich, es wäre Wind of Change gewesen.
Okay. Ja, genau. Und ich bin nachts aufgewacht, schweißgebadet und dachte so, oh mein Gott, du hast das total falsch. Also ich wollte eigentlich sagen, die haben unter anderem die Hymne der Wende gemacht, aber ja, nicht der Song ist die Hymne der Wende. Und das habe ich falsch rübergebracht. Also sorry an alle draußen, wenn ihr Wind of Change geraten habt, kann ich absolut nachvollziehen. Es war aber Scorpions Send Me an Angel, was eigentlich ein ganz cooler Song ist tatsächlich von Scorpions, muss ich sagen. Und der hat einen guten Sound, also ich mag den. Hm. Okay, Wendy, wir beide haben uns für heute, Anthony und ich, noch ein bisschen was anders ausgedacht. Und zwar werden wir, jeder von uns wird einen Song vom Englischen ins Deutsche übersetzen. Keine Angst, Leute, da draußen, nicht der ganze Song.
Ich denke, vom Deutschen ins Englische.
Vom Deutschen ins Englische, sorry, ja genau, vom Deutschen ins Englische. Es war richtig, vom Deutschen ins Englische. Ja, danke, vielen Dank, meine Co-Moderatorin heute.
Das Niveau.
Das Niveau, ja, es das ist auch Niveau. Schon spät, werden eine lange Autofahrt. Und genau, und wir werden beide die Songs füreinander aussuchen. Also ich weiß nicht, welchen Song ich jetzt gleich ein paar Strophen oder ein, zwei Strophen übersetzen muss. Und Anthony weiß es aber auch nicht, welchen Song ich hier aussuche. Und das, ich glaube, es wird gut.
Okay, also aber nochmal. Also ich suche jetzt quasi einen Song auf Deutsch.
Du kannst ich würde sagen, du bist diejenige, die von uns musikalisch ist. Und diese Dreiergruppe bist du auf jeden, also du bist unsere Musician hier, weißt du?
Okay.
Hey, ich habe in der Grundschule Akkordeon gelernt.
Okay, du hast dein Akkordeon, aber leider nicht hier. Das wäre auch super gewesen. Wir könnten einen Akkordeon-Einspieler trinken. Verdammt, wir nehmen das nächste Mal mit. So ein Reise-Akkordeon. Okay, genau. Also Wendy, du darfst beim Summen gerne bleiben, wenn du magst.
Ja,
und wir
super.
Beide machen jeweils einen Song übersetzen. Ich würde mal vorstellen, Wendy summt mal was zuerst.
Müssen wir raten? Sorry, vorher die Frage, muss ich jetzt schon raten oder was?
Nee, also wir raten gar nicht mit, weil du verrätst ja dann den Zuhörern, was es ist. Das ist jetzt für unsere, die uns hören. Du darfst mitraten, im Kopf.
Genau, im Kopf, ganz leise. So, dann fange ich mal an, ja. Ich habe nur Klassiker rausgesucht, ja. Das war's.
Okay, ich hab's.
Ich auch.
Sehr gut. Du darfst nicht sagen.
Nein, wir sagen es auch nicht. Ist ein super Song, auf jeden Fall.
Ja, voll.
Okay.
Voll.
Soll ich anfangen mit Übersetzen? Ich habe den Song von dich im Kopf, aber ich muss noch den Lyrics suchen. Okay. Gut, ich übersetze just. Ich habe den Song vorher nicht gesehen. Okay. You are really stupid. That's the reason why you're feeling good. It is your attitude. All the time your blood is cooking. Everything someone must explain to you. Because you know nothing. Probably not what attitude means. Okay, da talkst du echt schwer. Gut, soll ich noch weiter übersetzen, weil sonst weiß. Ja, ich mach mal noch weiter.
Ja.
Das ist okay, das ist okay. Your silence is just a. Your violence is just a silence cry to love. Your boots want. Once love, ich fällt das Wort dafür nicht ein. You have never learned to speak right, and your parents have no time for you. Oh, asshole.
Ich weiß, was es ist.
Okay. Gut, das war, ja, gut, oh Gott, wenn das, Sina, ich weiß, du hörst das, Sina ist Englischlehrerin, don't judge me, please, don't judge me.
Okay, soll Anthony erstmal weitermachen oder soll ich noch den zweiten Song summen?
Drop mal deinen zweiten Song.
Okay, Auch ein Klassiker.
Got it.
Sehr schön. Super. Diesmal unbetrunken. Also ich habe jetzt zwar mein Bier, was ich die ganze Zeit trinke, aber diesmal nicht so schlimm wie das letzte Mal, wo ich gar nicht mehr ging.
Das ist gut. Warte, ich bin auch gleich.
Die sucht noch für mich.
Nein, ich habe...
Jetzt kommt jetzt gleich hier atemlos durch die Nacht.
Nee, das habe ich weggedrückt. Das habe ich weggedrückt, das wäre viel zu einfach. Ich hatte auch
Lieblingsmensch.
Wie
kann man eigentlich Lieblingsmensch übersetzen?
The most loved person. Nein, keine Ahnung, wahrscheinlich. Also pass auf, erst hatte ich Jenseits von Eden, aber das erkennt man sehr schnell, wenn man immer sagt, Jenseits von Eden. Aber das ist jetzt das hier für dich. Kannst einfach von der ersten Zeile anfangen. Ja, komm.
I'm walking through the streets until midnight. In the past, I've loved to do it. And I didn't needed you. Not for that. I'm sitting on the bar. I'm drinking another beer. In the past, we were very often together here. But that's not doing anything with me. In front of me, there is a guy who looks like a bear. And I'm pretending that this would be your new guy or your girl. I don't know. But it doesn't do anything for me. I don't care. But suddenly, I'm walking towards him, and I tell him, leave my wife alone or my girlfriend alone, and he asks me, are you stupid? And I'm only thinking about you.
Der ist echt hart zu übersetzen. Yeah. Der ist wirklich, ja, der ist. Kommt bald der Refrain.
Shit, I love you. Yeah. Damn, I love you. I don't love you. Damn, I need you. I don't need you. Damn, I need you.
Good.
I don't want you. I don't want to lose you.
Ja, jetzt so hat es auch bei mir gerattert. Ja, jetzt weiß ich, was es ist. Ja.
Aber also so wär der Song auf Englisch. Ich fand, du hast den aber ganz gut übersetzt.
Ich dachte jetzt echt beim ersten Satz, ich ziehe durch die Straßen bis nach Mitternacht.
Das ist doch nicht auf Deutsch
jetzt
sagen.
Also, oh nein, das ist dir rausschneiden. Das ist dir rausschneiden.
Das ist okay.
Okay, Leute, mein Laptop, mein Laptop sagt jetzt auch so, ist jetzt Schluss, ne? Also reicht jetzt.
Okay, reicht jetzt, vorbei. Es war ein langer Podcast, ich fand es ein sehr schöner Podcast. Wir hatten wieder, wie bei uns immer, ist wenig Niveau, aber diesmal, dank Anthony, war wieder jetzt ein bisschen was dabei. Auf so ein paar serious Thema wieder und trotzdem noch lachen, weil ansonsten macht das Ganze ja auch gar keinen Spaß mehr. ich hoffe, ihr habt alle was gelernt. Ich habe viel gelernt. Man lernt jeden Tag irgendwas. Ich bin immer noch begeistert von diesem Parmesankäse. Ich werde mit den Gedanken heute Nacht einschlafen.
Schön.
Und dann adieu nach Berlin, Wendy.
Ja, mach's gut. Danke, Antoni, dass du dabei warst. Und es war schön, dich mal wieder zu sprechen.
Ja, fand ich auch.
Ja, cool. Dann hören wir uns, Cutie und... Also ich und du, oh sorry, vielleicht habe ich doch schon zu viel Bier getrunken. Schön, wir sehen uns und hören uns bald.
Ja.
Ja.
Okay, tschüss. Macht's gut. Ciao.
Servus, servus, servus.
Servus, glitzi miteinander.
Und das war's heute mit Besser war schon. Der Podcast ist zu Ende und wir sind immer noch zu Hause. Wir freuen uns, dass ihr alle zugehört habt und den nächsten Podcast bringt ihr in 2 Wochen. Mit wem? Mit uns.